Heute zu Gast der Unternehmer und TV-Star Robert Geis.
Und dann haben wir irgendwann festgestellt, das passt uns nicht, weil dieser Kontrast gerade bei Goodbye Deutschland so zwischen Reich und irgendeiner versucht's dann in Island, war es glaube ich damals, eine Frau, die nach Island gegangen ist, eine Pferdezucht aufmachen wollte und arbeitete da im Pferdestall und 5 Minuten später fährt der Robert mit dem Rolls-Royce durch Monaco. Das hat mir nicht gepasst. Das schürt dann Neid und weiß der Kuckuck was alles. Und da hatte ich keinen Bock drauf und habe kurzerhand gesagt, Leute, das mache ich nicht mehr weiter, das ist mir too much.
Let's go! Go! Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Es folgt ein kurzer Hinweis für alle OMR-Festivalbesucher, insbesondere die, die im B2B- oder Industriekosmos aktiv sind. Wie ihr alle Podcast-StammhörerInnen wissen, nutzen wir bei OMR schon seit längerem SalesViewer und weisen ja auch gerne hier darauf hin. Damit generieren wir wirklich zahlreiche B2B-Leads für uns und unsere verschiedenen Aktivitäten. Wer bislang SalesViewer noch nicht genauer selber unter die Lupe nehmen konnte, der kann das jetzt demnächst nämlich auf dem Festival tun. Und zwar gibt es dort einen Gemeinschaftsstand von SalesViewer mit OMR-Reviews, wo unter anderem auch der neue OMR-Viewer präsentiert wird, ein Tool für unsere Kunden von OMR-Reviews. Das Ganze findet statt in der Halle A1 am Stand C11. Und noch mehr SalesViewer am zweiten Eventtag spricht der Gründer von SalesViewer, der Benny, auf der Blue Stage über spannende B2B Best Practices. Also da kann man auch nochmal SalesViewer kennenlernen. Ansonsten natürlich alle Infos im Netz oder in Halle A1 am Stand C11. Zurück zum Podcast. Vor kurzem war doch der Alex Zverev im Podcast und hat mir unter anderem erzählt, dass es eine WhatsApp-Gruppe gibt, den deutschen Stammtisch in Monaco, wo er drin ist und Fußballer, Formel-1-Fahrer und der Robert Geis. Und dass der Robert Geis so ein beeindruckender Erzähler sei, dem immer abgefahrene Sachen passieren. Und dachte ich, okay, muss ich mir auch mal angucken. Und da ist mir aufgefallen, Robert Geis kann ich so vom Namen her, aber halt nicht näher, dass der ja auch sehr, sehr erfolgreicher Unternehmer ist und auch gewesen ist, hat diese Bodybuilder-Marke Uncle Sam aufgebaut, konnte man nachlesen, bis zu 100 Millionen Euro Umsatz hat er damit damals gemacht, hat er mir jetzt im Podcast erzählt, sehr, sehr profitabel, ohne Investoren, also heute würde man sagen D2C, sehr, sehr beeindruckende Unternehmergeschichte, dann ist er später halt dieser Fernsehstar und Unternehmer geworden, am Ende dachte ich, macht total viel Sinn, den einfach mal auf den Podcast zu treffen und es begab sich dann wirklich so, dass wir dieses Snippet aus dem Zverev-Podcast über Social Media gespielt haben und dass beim Robert Geis angekommen ist und er sich dann auch wirklich irgendwie gemeldet hat. Wir sind dann irgendwie zusammengekommen und am Ende saß ich vor ein paar Tagen bei ihm auf der Terrasse in Monaco in einer der Wohnungen, die er so umbaut, was ja auch ein Teil seines Geschäftsmodells ist, nämlich Immobilien zu kaufen, fit zu machen, schön zu machen, weiter zu verkaufen. Ist auch ein großer Teil des Podcasts, was er da alles macht. Kauft da Schlösser und so, werdet ihr gleich hören. Jedenfalls saßen wir da über der Stadt, schon auf der französischen Seite, haben aufs Meer geguckt und auf die Stadt und er hat dann aus seinem Leben erzählt, sehr in der Tat, wie der Alex versprochen hat, anekdotenreich, inspirierend für Unternehmer. Man muss sicherlich nicht alles mögen, nicht den Lifestyle teilen, auch vielleicht nicht alle Produkte mögen, die er da so entwirft, aber es steckt einfach sehr, sehr viel drin, so ein bisschen wie das vor kurzem im Philipp Plein Podcast vielleicht war. Nur ein paar Sachen habe ich gar nicht so angesprochen. Die kamen erst nachher so beim Mittagessen raus. Die wollte ich noch kurz nachtragen. Zum Beispiel hat er mir noch erzählt, fand ich auch ganz faszinierend, dass er auch Fußballprofi hätte vielleicht werden können. Er war schon beim FC Köln in der A-Jugend. Sein Trainer war Christoph Daum. Aber dann hat er sich entschieden, doch den unternehmerischen Weg zu gehen und eine Boutique zu eröffnen. Das kam noch. Dann haben wir uns unterhalten über die Auslandsvermarktungsrechte an dieser Geissens-Show dafür RTL 2. Und da habe ich ihn ein bisschen gefragt. Und er meinte, ja, in der Tat, da kann man noch sehr viel mitmachen, an andere Länder verkaufen. Und da ist mir so klar geworden, dass da noch für eine große wirtschaftliche Dimension dahinter steht, wenn man so eine Sendung hat, wenn man die halt irgendwie über verschiedenste Märkte weiterverkauft. Das ist da wohl gerade auch ein Thema. Und dann bin ich nach dem gemeinsamen Tag nach Hause gefahren und habe so ein bisschen alles sacken lassen. Und da ist mir eine Sache eingefallen oder ist mir nochmal klar geworden und ich habe mich ein bisschen geärgert, denn ich hätte wirklich auch fragen sollen, wenn man so einen Fantasy-Lifestyle hat da in Monaco und so wahnsinnig wohlhabend ist, er erzählt auch im Podcast, wie wohlhabend genau, was macht man da noch? Also wo engagiert man sich? Wie versucht man vielleicht irgendwas zurückzugeben? Und gibt es irgendwie noch andere Dinge außer halt so einen Lifestyle, die er macht, wo er sich irgendwie einbringt? Das habe ich nicht gefragt und das hat mich geärgert. Ich habe das dann versucht, über das Management nochmal ein bisschen abzufragen, ob ich das vielleicht nochmal nachträglich machen kann. Und da kam so ein bisschen die Antwort, er macht da ein paar Dinge, aber er hält das bewusst sehr flach und redet da nicht so viel drüber. Und entsprechend, ja gut, hätte ich die Frage natürlich auch gar nicht unbedingt stellen müssen. Aber das wollte ich zumindest nachtragen, weil ich finde, das ist ja irgendwie auch schon fast logisch, dass wenn es einem so geht, dass man so ein bisschen irgendwie darüber nachdenkt, was tue ich noch, außer halt jetzt persönlich ein gutes Leben zu haben. Das hat auf jeden Fall, das war ein sehr unterhaltsamer Tag, aber den Höhepunkt des Tages, den nehmen wir uns jetzt gemeinsam an. Auf geht's ins Gespräch mit Robert Geis. Herzlich willkommen zum OMR-Podcast aus spektakulärer Lage. Wir sitzen hier ganz knapp außerhalb von Monaco auf der Terrasse von Robert Geis. Ich freue mich erstmal über die Einladung und bin extrem gespannt und neugierig auf das Gespräch. Erstmal moin, Robert.
Ja, morgen. Willkommen hier über den Dächern von Monaco, nicht über den Dächern von Nizza, über Monaco.
Absolut, absolut. Wo du erlebst.
Genau. Und mittlerweile seit 28 Jahren.
Seit 28 Jahren?
28 Jahren. Wir sind vor 28 Jahren nach Monaco gezogen, haben es auch nicht bereut. Lieben die Küste, lieben das Wetter. Man sieht es ja auch heute wieder. Ja. Das Wetter hat uns nicht im Stich gelassen. Es läuft, es funktioniert. Immer noch Sommer. Das mitten im August, hätte ich bald gesagt, mitten im Oktober.
Aber trotzdem sehr ungewöhnlicher Weg für jemanden, der in Köln in ganz normalen Verhältnissen, ich glaube, deine Eltern waren Kirmesausstatter, also haben irgendwie Kirmes...
Kirmesgroßhandel.
Kirmesgroßhandel, ja. Fahrgeschäfte betrieben.
Nein, keine Fahrgeschäfte. Nein, wir haben den Handel beliefert. Das heißt also, die Jungs, die auf der Kirmes Verlosungen haben, Schießbuden haben, etc., das ist das, was mein Opa, beziehungsweise dann mein Vater, der hat im Großhandel diese ganzen Klamotten an die Leute verkauft. Das heißt also vom Plüschtier über die Rose bis hin zum Tonröhrchen, was du auf der Schießbude abschießt. Das ist genau das, was damals die Firma im Großhandel vertrieben hat.
Und das konnte man nicht übernehmen als Nachfolger?
Doch, das hätte man übernehmen können, aber mein Vater war relativ jung. Das heißt also, er hat mich bekommen, da war er 20, meine Mutter 18. Dann kannst du dir vorstellen, das Generationsproblem war natürlich da. Der Vater wollte nicht abgeben, wir wollten aber die Kohle schon verdienen, ich und mein Bruder. Und dann haben wir uns kurzerhand entschlossen, wir müssen was Eigenes machen, ansonsten dauert das mit dem Porsche doch zu lange.
Okay. Und hast du noch studiert oder noch irgendwie?
Nein, das mit dem Studieren haben wir auch sein lassen, weil dann hätte das mit dem Porsche auch wieder zu lange gedauert. Der Porsche musste ja relativ früh an den Start kommen und man weiß, alle wissen, wenn man studiert, dann ist man irgendwann mit 24, 25 fertig und verdient das erste Geld, wenn man 6, 27 ist. Ich wollte mit 6, 27 eigentlich schon fast fertig sein. Hab's zwar nicht ganz geschafft, aber mit 30 war ich dann fertig. Und das hätte ich nicht geschafft, wenn ich studiert hätte.
Aber wie ging es denn dann los? Also wann hast du angefangen zu unternehmen?
Ja, wir haben dann im Prinzip, habe ich meine Lehre gemacht bei meinem Vater in der Firma, um da reinzuschnuppern, um zu gucken, wie funktioniert das Ganze. Habe den Handel natürlich kennengelernt und den Handel auf einer Ebene, der echt so, wie wollen wir das sagen, so ein bisschen handfest war. Weil das die Kirmes, kann man sich vorstellen, ist ähnlich wie der Markt. Das ist also so richtig Handeln. Das ist also auf einem guten Niveau, wo man viel lernen kann. Und da hat mir die Lehre natürlich sehr, sehr viel gebracht. Danach hatte ich die Idee, Textilien zu machen, habe dann die erste Boutique aufgemacht und habe festgestellt, oh, das funktioniert. Die Boutique habe ich aufgemacht für meine heutige Frau, damals meine Freundin Carmen, mit der ich mittlerweile auch schon seit 40 Jahren liiert bin, zusammen. Und wir haben das dann gemeinsam aufgebaut. Ich habe dann meinen Bruder dazu geholt, mit meinem Bruder zusammen die Firma Onkel Sam gegründet.
Und die Boutique war aber in Köln dann?
Die Boutique war in Köln, die war damals auf der Ehrenstraße. Das war im Prinzip der Testballon, um zu sehen, gehen diese Art von Klamotten, das sind damals Jogginghosen gewesen, T-Shirts, Lederjacken.
Aber etc. Da warst du dann 20 oder so?
Da war ich 20, ja.
Und
da
dann hast du 20. Irgendwie gesagt, okay, ich habe jetzt Bock auf Klamotten, das müsste irgendwie funktionieren, ich kaufe mir die irgendwo ein und dann mache ich eine Boutique auf, dann verkaufe ich die
weiter. Ja, nicht, ich kaufe mich irgendwo ein, weißt du, ich habe dann die Firma, die Klamotten gefunden in Spanien auf einem Urlaubstrip und habe die importiert nach Deutschland und habe dann festgestellt, dass die in der Boutique sehr, sehr gut liefen, das war was Neues. Die Leute sind damals mit Jogginganzügen rumgelaufen, die haben jedes Wochenende, konntest du die Leute an der Tankstelle sehen, jeder hatte eine Jogginghose an, ist ja fast mittlerweile wieder en vogue. Damals jeder Türsteher, der hat an der Tür gestanden mit der Jogginghose, mit der Lederjacke. Irgendwann nach 5 Jahren dann mit meinem Brand. Mhm. Das heißt also, wir haben dann versucht, aus dem, was wir in der Boutique gemacht haben, einen Großhandel zu kreieren.
Also warst du Boutique-Unternehmer, hast eigentlich eine Boutique eröffnet?
Eigentlich hatte ich eine kleine Boutique. Ich hatte eine 80 Quadratmeter Boutique in Köln und da kam der Gedankengang, man müsste das, was wir da in der Boutique machen, im Großhandel machen und praktisch an alle Fitnessstudios
also verkaufen. Also man würde jetzt sozusagen in Wirtschaftssprache sagen, die Wertschöpfungskette verlängert. Du als Boutique jetzt auch die Ware selber beschafft sozusagen.
Genau. Dass man im Prinzip die Wirtschaftskette verlängert und dass man anfängt, die Ware selber zu produzieren, seine eigenen Designs zu kreieren und das Ganze dann in der breiten Masse zu verkaufen. Und damals war das eben nicht so einfach, weil es gab eben noch kein Internet. Es gab diese ganzen Medien nicht und es gab kein Social Media etc. Es gab kein Handy. Es gab, man musste also irgendwie sehen, wie vermarktet man das. Und da war damals der große Gigant, war damals Otto Versand, Neckermann etc., die mit großen Katalogen die Leute an den Start bekommen haben. Und genau dasselbe haben wir dann gemacht. Wir haben im Prinzip zwei Konzepte verfolgt. Das erste war der Katalog, der klassische Versandhandel, und die Metro. Die Metro war damals der klassische Großhandel. Das heißt also, du hattest eine Einkaufskarte und mit der Einkaufskarte konntest du im Großhandel einkaufen.
Wie heute auch. Ne?
So, und wir haben das Ganze in den Katalog gebracht. Wir hatten eine Preisliste in diesem Katalog.
Metro-Katalog oder in welchem war das?
In diesem Onkel Sam-Katalog, der dann in der Zeit, wie heißt es, gewachsen ist von 4 Seiten. Am Ende waren wir, glaube ich, bei 360 Seiten.
Also einen eigenen Katalog erfunden quasi, den euch selber...
Ja, wir haben den Katalog ja nicht erfunden.
Der
Katalog,
aber für euch ist, jetzt?
Also ihr habt selber wir haben ihn für uns adoptiert. Ja. Wir haben genau gesehen, Otto Versand, Neckermann, das ist das, was die Frauen lieben, wo die Leute reingucken, Bilder, schöne Frauen. Wir hatten das Ganze dann übernommen, auch mit schönen Frauen und Bodybuildern etc. So, und haben dann diese Kataloge in der Auflage dann teilweise von 1,2 Millionen Auflage.
Und wie habt ihr die Leute bekommen?
Also 6 Monate im Massenmail verschickt. Das heißt also, man konnte damals schon Adressen kaufen, so wie man das heute auch kaufen kann, komplizierter als heute, aber man konnte sie kaufen. Adressen von Fitnessstudios, Adressen von Kosmetiksalons, bis hin zu Zahnärzten etc., wo wir unsere Kataloge im Massenmail hingeschickt haben. Alle 6 Monate 1,2 Millionen Kataloge. Kann man sich vorstellen, das sind so 2-3 LKWs voll. Voll Kataloge, die wir über Deutschland verteilt haben, inklusive den ganzen Marketingmaßnahmen, die man damals machen konnte. Damals konnte man eben nur Zeitschriftenwerbung machen etc. Das ging dann von der bunten angefangen bis hin zur Praline, hätte ich bald gesagt, die es damals noch gab, wo man Werbung gemacht hat, um diese ganzen Kunden zu kreieren.
Aber so ein Geschäft ist ja auch eigentlich finanzierungsbedürftig. Ich meine, du musst die Ware vorproduzieren, du musst diesen ganzen Katalogdruck und das ganze alles vorfinanzieren, aber du hast ja...
Das war das zweite Problem. Das heißt also, wir hatten natürlich in den ersten drei Jahren Anfangsschwierigkeiten der ganzen Finanzierung und mussten uns dann Partner suchen. Und ich habe Gott sei Dank einen Deutsch-Türken gefunden, der in der Türkei gut vernetzt war. Und mit dem zusammen habe ich dann die erste Firma in Istanbul gegründet, so auf Partnerschaft. Und er konnte sich auf mich verlassen, ich konnte mich auf ihn verlassen. Und so konnten wir natürlich aus einem Unternehmen breit streuen. Und es war damals gang und gäbe in der Türkei, Stoffe auf Monatsbasis zu kaufen, auf 2 Monate Zahlungsziel, auf 3 Monate Zahlungsziel. Man hat einfach ein bisschen mehr bezahlt, hat dann den Kredit praktisch beim Stofflieferanten bekommen, um die Produkte zu produzieren. Und da mein türkischer Partner damals mir blind vertrauen konnten, ist er ins Risiko in der Türkei gegangen, ich bin ins Risiko in Deutschland gegangen. Und somit haben wir im Prinzip einen doppelten Effekt erreicht und konnten unsere ganzen Geschichten finanzieren.
Aber Boutiquen habt ihr nur eine gehabt am Ende?
Boutiquen haben wir nur eine gehabt am Anfang. Wir haben das Ganze dann ausgeweitet auf 3, 4 Boutiquen, haben dann aber relativ schnell festgestellt, dass die so kostenintensiv und so arbeitsintensiv sind, auch vom Personal, dass der Gewinn zu klein war. Der Versandhandel an sich war in den 80er Jahren viel interessanter und viel lukrativer als das Ganze über Boutiquen oder stationären Handel.
Und wie groß war das Geschäft dann am Ende?
Am Ende des Tages haben wir umgesetzt? Wir haben dann in der Zeit, wo ich dann verkauft habe, sind wir von null in Richtung von 120 Millionen Umsatz. Damals natürlich D-Mark, keine Euro. Aber das war natürlich innerhalb von 9 Jahren, innerhalb von 10 Jahren einen richtigen Bums.
Also das. Und es war profitabel, nehme ich an.
Bitte?
Und es war profitabel.
Das war profitabel, ja. Wir hatten ungefähr eine 25%ige Rendite bei dem Ganzen, weil natürlich der stationäre Handel ausgeschlossen war. Wir haben also in den Boutiquen eigentlich so gut wie gar nichts verkauft. Wir sind direkt an den Endkonsumenten gegangen. Und somit war die Marge natürlich eine ganz andere, als wenn du heutzutage im Großhandel verkaufst.
Und hast du die Klamotten auch alle selber designt? Oder wer hat das alles? Ich meine, ist ja eine richtige Marke geworden.
Ja, am Anfang habe ich alles selber designt, weil wir hatten natürlich kein Geld für Designer etc. Wir haben natürlich über die Jahre uns auch ein Designbüro aufgebaut, wo Designer saßen, die Vorschläge gemacht haben. Wir haben uns in der Türkei natürlich vergrößert. Wir hatten teilweise in der Türkei 5.000 Leute, die Ware produzieren.
5.000 Leute ist ja mal ein
Riesen. 5.000 Leute, die mein türkischer Partner Gott sei Dank handeln musste. Da hatte ich Gott sei Dank nichts mit zu tun. Wir waren in Deutschland ungefähr mit 120, 130 Leuten aufgestellt. Wir hatten in Frankreich eine Firma mit 25 Leuten. Wir hatten in Holland eine Firma. Ich glaube, da haben 15 Leute gearbeitet. Wir waren also europaweit aufgestellt und hätten das Ganze am Ende, wenn man ganz ehrlich ist, dann auch weiterverfolgt, wenn wir nicht ausgebrannt gewesen wären. Man muss sich vorstellen, man hat das 10 Jahre lang gemacht, von 20 bis 30, mein Bruder von 19 bis 29, bis 28. Und wir waren echt mit unseren Kräften auch so ein bisschen am Ende und hatten dann das Angebot, eben das erste Angebot damals über den Kaufhof, der uns kaufen wollte. Da war schon die Verbindung zu Otto Versand etc. Und haben das Ganze dann an einen Versender verkauft für viel Geld und ja.
Also das ist ja öffentlich, ne? Dass da was
das ist öffentlich und dann sind wir am Ende in Rente gegangen.
Also 40 Millionen Euro.
Wir haben auf jeden Fall so viel Geld bekommen, dass das erstmal funktionierte, dass man erstmal die nächsten 5 Jahre Party an der Côte d'Azur machen konnte.
Also aber die Zahl, die kursiert, ist, die sind 40 Millionen Euro ins Euro.
Ja, ich kann das in Euro gar nicht rechnen. Es waren mehr als 100 Millionen D-Mark damals. Mhm. Und für uns war eben die Summe 100 Millionen. Das war so, bumm. Ja. Damit hast du in jedem Fall erstmal einen guten Stand für die Rente. Das sollte erstmal funktionieren.
Okay, und dann warst du 30?
Da war ich 30, ja. Ich habe meinen 30. Geburtstag dann hier in Monaco gefeiert, nachdem ich mir hier meine Eigentumswohnung gekauft habe. Und also das war für mich klar.
Du warst in Köln?
Für mich war Köln in dem Moment, wo ich verkauft habe, war Köln für mich erledigt. Ich habe auch sofort mein Haus zum Verkauf gegeben. Und für mich war klar, ich möchte in den Süden. Wir hatten damals mal drüber nachgedacht, nach Mallorca zu gehen. Mallorca als Insel hat mir dann nicht gefallen, weil das war eben immer, musst du das Flugzeug nehmen und du kannst niemals sagen, ich setze mich abends mal ins Auto, fahre 6, 7 Stunden oder 8 Stunden und bin von der Côte d'Azur an in München, sondern du musst immer einen Flug nehmen. Und deshalb war Mallorca für mich dann am Ende kein Thema. Und für mich war klar, die Côte d'Azur ist eine geile Küste. Ich bin damals immer schon zum Urlaub nach Saint-Tropez gefahren. Ich fand den Flair gut, ich fand den Lifestyle gut. Die Leute waren alle schick, das hatte alles Spirit. Und Monaco, ja, spricht für sich. Ich meine, das weiß jeder und kann jeder nachlesen. Monaco ist Glamour. Monaco, da, mein Bruder hat damals mal so einen Artikel, nachdem wir verkauft haben, im Stern gebracht. Da hat er gesagt, ja, also nach Monaco würde ich nicht gehen, weil in Monaco kann ich mich ja gar nicht reich fühlen. Und da hat er recht, weil in Monaco ist eigentlich jeder reich. Das heißt also, hier ist mal einer von vielen. Und das finde ich gut. Das heißt also, hier neidet dir keiner irgendetwas, wenn du hier mit dem Rolls-Royce fährst oder mit dem Bentley. Das ist fast so, als wenn du in Deutschland mit dem VW fährst oder mit dem Polo fährst.
Okay, das heißt, du hast entschieden, es war auch, du musst auch nicht verbleiben, also die Firma verkaufen, du konntest an dem Tag des Verkaufs, war dann für dich der letzte Arbeitstag?
Ja, es war fast der letzte Arbeitstag. Ich hatte natürlich einen 5-Jahres-Beratervertrag, der Gott sei Dank sehr flexibel war. Das heißt also, meine Beratung hat sich dann beschränkt auf die Kollektionserstellung, auf den Input zu geben, welche Klamotten im nächsten Jahr in sind, welche Farben, welche Designs etc. Somit hatte ich im Prinzip eigentlich nur 2-3 Mal im Jahr eine Woche Arbeit mit der ganzen Geschichte noch und bin damals aus dem Skiurlaub gekommen. Damals waren wir noch am Arlberg beim Skifahren, bin am 3. oder 4. Januar zurückgekommen und dann meinten die neuen Inhaber, ja, ich könnte jetzt dann mein Büro ja auch räumen, weil die nächste Kollektionssichtung wäre erst im März und ich könnte dann im März wiederkommen. Und dann bin ich kurzerhand am 3. am Nachmittag nach Hause gekommen, kam und stand, machte die Tür auf und sagte, was machst du denn hier? Ja, ich habe jetzt hier mein Köfferchen, guck hier, ich habe mein Büro leer gemacht, da kommen noch ein paar andere Koffer, die stellen wir im Keller unter und wir sind jetzt frei. Also kurzerhand haben wir uns am nächsten Tag ins Auto gesetzt, runter nach Monaco. Da hatten wir mittlerweile schon die Wohnung am Start, weil der Verkauf hatte ja im November stattgefunden. Im Dezember war ich so schnell und habe in Monaco schon eine Wohnung gekauft, sind hier runter und sind auf die Suche gegangen nach einem Einfamilienhaus. Wir brauchen natürlich zu der Wohnung in Monaco irgendwas an der Côte d'Azur, um uns jetzt dann auch wirklich, ja, ich will nicht sagen, reich zu fühlen, aber sagen wir mal, den Lohn zu sehen für das, wo man gearbeitet hat. Und haben uns dann kurzerhand in Saint-Paul-de-Vence, ungefähr 40 Minuten von Monaco, ein Haus gekauft. Und da war für mich das Wichtigste, dass das Haus einen Swimmingpool hatte, aber ich wollte unbedingt einen Tennisplatz. Weil der Tennisplatz war so das, wo ich für mich hatte, so den Erfolg, ey, du hast geschafft. Weil du hast nicht nur ein Schwimmbad, sondern du hast auch noch einen Tennisplatz.
Okay. Und sag mal, dein Vater, der war dann ja noch tätig mit dem Kirmes sozusagen Produkte produzieren.
Ja, der war logischerweise sehr enttäuscht, dass ihm seine 2 Nachfolger fliegen gegangen sind, dass die jetzt auf einmal weg waren. Mein Bruder ist dann am Ende nach Mallorca gegangen. Ich habe dann hier an der Côte d'Azur rumgehangen. Und er hatte, Gott sei Dank, habe ich noch eine Schwester, die hat er dann eingespannt, die musste dann herhalten und mit der hat er dann weiter den Großhandel betrieben, bis er dann irgendwann festgestellt hat, das funktioniert ohne Nachfolger nicht. Und ich habe noch einen Cousin Und dann hat er den ganzen Laden an meinen Onkel verkauft und mein Cousin führt den Laden heute weiter.
Und sag mal, wie ging es denn bei dir weiter? Du hast dann hier erstmal Urlaub gemacht, dich sozusagen erholt und dann irgendwann angefangen, Immobiliengeschäfte zu
machen. Ja, ich musste mich logischerweise von dem Stress erstmal erholen, musste dann natürlich auch mich selber erstmal finden. Man musste sein Geld verwalten, man musste sein Geld anlegen. Ich musste dann auch selber lernen, selbstständig wieder zu werden, weil in dem Moment hast du dir natürlich ja mit 120, 130 Leuten in Deutschland oder auch 5000 Leute in der Türkei, überall für irgendwas gab es irgendeinen. Das heißt, wenn du am Auto neue Reifen brauchtest oder brauchtest im Winter Winterreifen oder ein Auto musste angemeldet werden oder du brauchtest ein neues Handy oder weiß der Kuckuck was, da war irgendeiner für zuständig. Entweder hattest du einen Chauffeur, du hattest eine Sekretärin oder irgendeiner hat das für dich gemacht. Das heißt also, in dem Moment, wo ich dann in diesem Januar für mich erledigt war, stand ich erstmal davor, wo kommt mein Handy überhaupt her? Welcher Vertrag habe ich überhaupt? Wie melde ich überhaupt ein Auto an? Wo kriege ich jetzt Winterreifen her? Und habe dann auf einmal festgestellt, dass so ein Reifenwechsel einen ganzen Tag dauert. Bis du die richtigen Reifen gefunden hast, bis zum Reifendienst gefahren bist, hast die gewechselt, ist Nachmittag. Da hatte ich vorher nie was mit zu tun. Meine Autos waren sauber, die waren getankt etc. Also musste ich mir hier relativ schnell wieder was aufbauen, damit ich Angestellte hatte. Und habe mir dann sehr, sehr schnell über Boot, über Häuser etc. wieder so ein Stamm von 5, 6 Leuten, die so um mich rum waren, aufgebaut, die so für alles zuständig waren. Der eine für den Garten, der andere für die Autos, der nächste fürs Boot, sodass das alles wieder am Laufen war. Aha. Weil das war eigentlich das Schwierigste in dem Moment, wo man aus so einem Business rauskommt und kriegst auf Deutsch gesagt so ein bisschen den Arsch von deinen Mitarbeitern nachgetragen, sich hinterher wieder selbst zu organisieren.
Aber sag mal, du bist ja so geschäftstüchtig. Was ich kaum mir vorstellen kann, ist, dass du diese Firma verkauft hast, ohne so einen Prozess zu machen, ohne mit verschiedenen potenziellen Käufern zu sprechen, dass du sagst, der Erste, der euch angesprochen hat, der war dann am Ende auch der Käufer.
Es war dann der Zweite, es war nicht der Erste. Also die Kaufhof-Geschichte hat nicht funktioniert, weil die hatten dann damals mit dem Versender Oppermann, da gab es damals einen Skandal und da ist damals der ganze Vorstand bei Kaufhof rasiert worden. Deswegen hat dieser Deal nicht funktioniert und wir sind dann eben auf den nächsten Versender gekommen und der hat sogar noch mehr Geld bezahlt und dann haben wir gesagt, okay, wir machen hier erstmal den Sack zu und dann schauen wir, was wir machen. Weil
und ihr habt ja auch angesprochen, ihr habt gesagt, das Unternehmen dann aktiv verkaufen wollen.
Ja, wir haben nicht angesprochen. Wir hatten damals einen Unternehmensberater bzw. eine Agentur, die sowas professionell gemacht hat, die auch die Leute in der Hinterhand hatte. Und die sind losgezogen und haben gesagt, wir haben hier ein lukratives Unternehmen, wo wir die Prüfungen schon für alle durch hatten. Wir hatten die Prüfungen ja auch vom Kaufhof schon alle durch, dass die Firma profitabel war, dass die Umsätze stimmen und, dass wir eben keinen verschaukeln, wie beispielsweise es das in Deutschland ja gibt, Wirecard etc. So ein schönes Beispiel dafür. Also man hat uns auf Herz und Nieren geprüft und man wusste, aha, die Firma ist was wert, die Firma ist lukrativ, die Firma ist ausbaufähig und somit war es relativ einfach, die Firma dann zu veräußern. Und für uns war es einfach in dem Moment sehr, sehr wichtig, weil kannst du dir vorstellen, mein Bruder war 28, ich war 29,5 und bin dann 30 geworden. Für uns so viel Geld zu bekommen, das ist in dem Moment erstmal einmalig und dann sagt man, man greift zu. Manche machen es nicht, die sagen, wir arbeiten immer weiter, wir wollen immer mehr, immer mehr, immer mehr. Für mich war ganz klar, ich mache hier erstmal den Sack zu und fange jetzt erstmal an, mein Leben zu leben.
Okay, also das heißt, du hast doch nie bereut, das gemacht zu haben, weil im Nachhinein, wenn das weitergemacht ist bis heute, wäre das Unternehmen wahrscheinlich noch viel, viel mehr wert.
Sehr wahrscheinlich wäre es viel, viel mehr wert, weil danach ist der neue Markt gekommen, danach ist diese ganze Social-Media-Geschichte, der ganze Internet-Zauber hat angefangen, das hat natürlich dem Versandhandel alles nochmal einen absoluten Kick gegeben. Das hätte mit Sicherheit nochmal wachsen können, das hätte sich mit Sicherheit verdoppeln, verdreifachen können. Auf der anderen Seite, mein Opa hat damals immer gesagt, man kann nur ein Schnitzel essen, da hat er recht, nämlich danach bist du satt. Für uns hat es damals gereicht. Wir wollten danach uns auch wieder neu finden, man kann mit 30 auch immer wieder was Neues machen, ich habe danach was Neues gemacht.
Was war denn das? Also du hast danach Immobilien angefangen zu machen.
Ich habe erstmal 4 Jahre, 5 Jahre, 6 Jahre gar nichts gemacht. Ich habe für 5 Jahre lang einfach mein Leben genossen, habe Partys gemacht, habe mein Boot gekauft, bin durchs Mittelmeer gefahren, von Ibiza nach Saint-Tropez, von Mallorca nach Portofino und habe einfach mir es gut gehen lassen. Ne? Miami und weiß der Kuckuck, was alles so, was man alles so braucht, dass man vorher wenig Zeit für hatte.
Aber du warst also mit deiner Frau, ne?
Immer mit Carmen, ja, ja. Da ist ja jeder dann davon ausgegangen, jetzt hat er so viel Geld bekommen, die Frau schießt er als erstes ab, weil jetzt hängt er da unten bei den Schönen und Reichen und da werden jede Menge Mäuse von rechts und links aufspringen. Die sind natürlich auch aufgesprungen, die haben auch am Tisch getanzt, aber ich bin meiner Frau treu geblieben, weil jede Scheidung kostet ja auch Geld.
Wie habt ihr denn kennengelernt, du und Carmen?
Wir haben uns damals kennengelernt in der Clique, wir haben uns damals in der Disco kennengelernt, mehr oder weniger in den Klicken, die man damals so hatte in den 80er Jahren in Köln-Weiden. Und daraus ist eine lange Beziehung geworden. Hätten wir damals auch nicht gedacht.
Also das heißt, du hast dann die Jahre des Partymachens so in deinen 30ern genossen. Aber irgendwann hat sich dann wieder gejuckt, doch unternehmerisch tätig zu werden.
Ja, dann kamen so bestimmte Einflüsse natürlich auch von außen. Wir hatten natürlich, wir haben das Ding verkauft, 95. Wir hatten natürlich goldene Jahre von 95 bis 2000. Wir haben Aktiengewinne gemacht. Wir wussten gar nicht, warum wir vorher überhaupt Textilien gemacht haben, weil man konnte ja mit Aktien viel mehr verdienen und viel schneller und ohne Arbeit und ohne alles. Bis dann 2000 kam und der erste Crash und man hat gemerkt, oh, das wächst alles nicht in den Himmel. Da gibt's auch mal irgendwelche dunklen Zeiten.
Aber warst du richtig Anleger in der New Economy? Hast du
ja, ja, ich war gut dabei und habe auch viel Geld verloren. Gar keine Frage, weil wer nichts verloren hat, hat auch nichts angelegt gehabt. Ich hatte viel angelegt, also habe ich viel verloren. So, das war der erste Dämpfer, den ich hatte, der auch aus der heutigen Sicht gut war. Da hatte natürlich auf die letzten 20 Jahre so 2-3 Dämpfer, wo man gesehen hat, ey, es geht nicht nur nach oben, es geht auch mal in die andere Richtung. Und dann habe ich angefangen und habe gesagt, du musst wieder was Vernünftiges machen, du musst irgendwas tun, was Substanz hat. Und dann bin ich da drauf gekommen, an der Côte d'Azur, weil die Küste gefällt mir eben. Und hier gibt es sehr, sehr viele alte Objekte, alte Burgen, alte Schlösser, alte Chateaus etc. Und habe dann angefangen, das erste Chateau zu kaufen und umzubauen, zu renovieren, zu restaurieren und dann an den zu verkaufen, der eben mehr Geld hat als ich.
Okay, und das ist auch für einen deutschen Typen unproblematisch, so Schlösser zu kaufen, da gibt es keine...
Ja, das ist auch problematisch, ist das Ganze natürlich. Das ist ähnlich problematisch mit Genehmigungen, mit allem, genauso wie in Deutschland. Ich habe angefangen, das erste große Objekt zu machen hier in Monaco mit 24 Wohnungen. Da bin ich natürlich direkt an die ganzen Monegassen gekommen, die natürlich Seilschaften haben etc., wo man vorher gar nicht von ausgeht, wo es dann natürlich schwierig war, an Genehmigungen zu kommen etc. Und da brauchst du einfach ein gewisses Durchhaltevermögen, um sich da in so einem Geschäft zu beweisen. Und dann haben wir Objekte gemacht in Cannes. Wir haben zwei Schlösser gekauft, zwei Chateaus gekauft, haben die umgebaut. Ich habe dann damals noch einen Partner mit reingenommen, der sich in Immobilien auch auskannte.
Und hast du alles aus dem Cashflow bezahlt, diese ganzen Ankäufe, oder hast du da auch irgendwie Kredite?
Wir haben das damals, wir haben das nach 2000 logischerweise aus dem Cashflow machen müssen. Deshalb habe ich mir dann auch für die weiteren Objekte, weil wir dann auf einmal sehr, sehr viele hatten, kannst du dir vorstellen, 24 Wohnungen in Monaco, zwei Schlösser in Frankreich. So, und dann wurde das nächste hier oben schon wieder angeboten und. Und dann sind wir ja hier in Monaco auch so eine Community von Deutschen, wo ja auch viele dabei sind, die ihre Firmen verkauft haben und auch über Geld verfügen. Und ab 2000 war es praktisch ja fast unmöglich, Kredite zu bekommen. Nachdem der erste Crash da war, haben die Banken sich auch wieder zurückgezogen und haben nichts finanziert. Also musstest du das Ganze aus deinem eigenen Cashflow bestreiten. Und das haben wir Gott sei Dank ganz gut auf die Reihe bekommen. Wir haben die Objekte fertig gebaut. Das waren große Baustellen.
Also sag mal, so ein Deal ist dann, du kaufst für 5 Millionen an und verkaufst dann für 8 Millionen weiter so ungefähr?
Das ist so die Vorstellung gewesen. Man kauft für 5 und man verkauft für viel, viel mehr. Also 8 Millionen wäre jetzt ein guter Profit gewesen und das waren so die Größenordnungen, wo sich das Ganze bewegt hat.
Und das hast du dann irgendwie 10, 20 Mal gemacht?
Das haben wir dann, ja, das haben wir oft gemacht, sagen wir es mal so.
Okay, und das ging dann über Jahre? Also Schlösser?
Das ging über Jahre, ja, ja.
Noch kein Fokus, also vom Schloss bis zum sozusagen Wohnungskomplex?
Ja, bis zum Wohnungskomplex. Ich habe auch 3 Einfamilienhäuser gebaut. Ich habe in Saint-Tropez haben wir mehrere Häuser gekauft, teilweise abgerissen, teilweise komplett neu gebaut, teilweise nur renoviert und vergrößert. Das Haus, wo wir jetzt drin wohnen, haben wir damals auch praktisch nur ein Grundstück gekauft. Da stand damals ein altes provinzialisches Haus drauf, das wurde abgerissen, darauf haben wir neu gebaut, also von Grund her, diese ganzen Sachen umgebaut, ausgebaut, renoviert und es hat wunderbar funktioniert und ich muss auch dabei sein, es hat uns auch Spaß gemacht, also nicht nur mir, sondern auch Carmen, das Ganze einzurichten, das Ganze zu designen, hinter den Erfolg zu sehen und auch die Menschen dann hinterher davon zu begeistern, die Sachen dann auch gut zu finden und auch zu kaufen und den Mehrwert daraus zu kreieren.
Und zum Verkauf, machst du den dann sozusagen über eine Internetplattform oder wie?
Ja, damals hat es das Internet ja in dem Maße noch gar nicht gegeben. Hat das damals über die Agenturen gemacht, die da der Platzhirsch waren, über die Immobilienagenturen, die es in Saint-Tropez, in Monaco gab etc., die dann Kunden gefunden haben, internationale Kunden. Ich habe damals an Russen verkauft, wir haben an Araber verkauft, wir haben auch an Deutsche verkauft. Also wir haben also durch die Bank hat der Geschmack, den wir in die Häuser gebracht haben, den Style, den wir damals gelebt haben und den die Häuser ausgemacht haben, der hat funktioniert und der Erfolg hat uns am Ende des Tages recht gegeben. Ah. Und damit haben wir erst aufgehört. Ich will gar nicht sagen, dass wir damit aufgehört haben. Immobilien habe ich eigentlich immer gemacht. Ich habe das ein bisschen runtergefahren, diese großen Sachen, dass ich gesagt habe, du musst jetzt 2, 3, 4 Baustellen haben. Das habe ich runtergefahren, erst mit der Nummer, dass wir mit dem Fernsehen angefangen haben.
Ich weiß noch sehr genau, wie mir vor vielen Jahrzehnten zum ersten Mal der Begriff Bausparen begegnet ist. Und zwar war damals mein Opa relativ sauer, weil ihm das damals angeboten wurde und es natürlich in seinem damaligen Alter schon sehr spät war. Aber jetzt fast forward einige Jahrzehnte und ich werbe oder ich weise hin auf ein Bausparangebot und glaube trotzdem, mein Opa wäre einverstanden und es macht sehr viel Sinn, insbesondere für Menschen, die erwerbstätig sind, die in ihren 20ern, 30ern oder 40ern sind. Das könnte wirklich top sein, wirklich helfen, sich Ziele zu erfüllen und vor allen Dingen zusammenzuarbeiten mit dem richtigen Partner. Und ich denke, die Expertinnen und Experten von der LBS sind solche und beraten euch. Ihr sichert euch einfach jetzt schon die Kreditzinsen der Zukunft in der Hoffnung, dass sie auch in Zukunft möglichst attraktiv sein werden. Aber man weiß zumindest jetzt, zu welchem Zinssatz man eines Tages bauen kann. Und man spart halt bis dahin kleine Beträge, bekommt auch eine staatliche Förderung, wenn man jetzt anfängt zu sparen. Und man weiß, eines Tages, wenn ich das Geld zusammen habe, kann ich mit dem Darlehen und dem entsprechenden Zins, den ich heute kenne, sicher rechnen und loslegen. Also wer diese Bau- und Immobilienträume hat, bitte informiert euch nochmal im Detail bei der LBS. Ich weiß auch aus Jahrzehnten mittlerweile, die sind da, die Experten, die Bausparkasse der Sparkassen. Wir haben zahlreichste Beraterinnen und Berater. Ihr findet hier in den Shownotes alle möglichen Informationen dazu, genauso wie unter kriegstduhin, ein Wort, kriegstduhin.jetzt/bausparen. Zurück zum Podcast. Und war am Ende das Immobiliengeschäft für dich lukrativer, alles insgesamt betrachtet, oder der Onkel Sam Verkauf?
Na, ich würde sagen, der Onkel Sam Verkauf war ganz klar die Basis für das Weitere, was man dann aus diesem Geld machen konnte. Also ich glaube, dass ich am Ende des Tages mit den Immobilien mehr Geld verdient habe, als wie mit der ganzen Textilgeschichte vorher. Und das eine ergibt sich aber aus dem anderen. Hätte ich die Textilgeschichte nicht gehabt, hätte ich den Grundstock nicht gehabt, um die Immobilien zu machen. Und jeder weiß, es ist natürlich, ich will jetzt nicht sagen, einfach etwas zu kaufen für 10, es umzubauen und hinterher zu 20 zu verkaufen und hat 5 verdient, 5 Millionen Cash zu verdienen. Da musst du für Textilien, musst du einige LKWs, Jogginganzüge für verkaufen. Und dementsprechend auch produzieren.
Und dann hast du gerade gesagt, bis das mit dem Fernsehen anfing. Wie kamst du denn dazu mit dem Fernsehen? Also ich meine, du hast hier in Monaco ein gutes Leben gelebt, hast die Immobilien, die Küste rauf und runter gemacht und dann ist ja das Fernsehen erstmal weit weg.
Fernsehen war schleichend. Wenn man ganz ehrlich ist, war das Fernsehen schleichend. Das ist natürlich damals durch die Presse gegangen in Deutschland, dass wir die Firma verkauft haben und dass wir relativ jung waren. Und dann war der Glamour-Status natürlich Monaco Saint-Tropez, der war natürlich auch nochmal oben drauf gegeben, so dass es immer wieder den ein oder anderen Fernsehsender gab, der uns angeschrieben hat, beziehungsweise angerufen hat, hey Robert, was gibt's Neues? Können wir nicht mal eine Home-Story machen? Wir wollen mal sehen, wie lebt ihr denn jetzt? Was habt ihr, ein neues Haus? Habt ihr ein neues Auto? Habt ihr ein neues Boot oder was weiß ich? Das heißt also, die waren immer auf der Suche nach einer Story. Und wir haben dann eigentlich immer einmal im Jahr, vielleicht manchmal auch zweimal im Jahr, so eine kleine Home-Story gemacht. 5 Minuten hier, 4 Minuten da, 6 Minuten, weiß der Kuckuck. Und mit den Magazinen, die es ja heute noch gibt, egal ob das Exklusiv ist, egal ob das damals Red war, egal ob das Formel Exklusiv damals war mit Kai Ebel. Kai Ebel ist ein guter Freund von uns, mit dem habe ich, glaube ich, auch 2, 3 Sendungen gemacht. Habe dem dann mein Haus, mein Chateau gezeigt und weiß der Kuckuck was. Und das ist scheinbar im Fernsehen immer ganz gut angekommen. Und die hatten sehr, sehr gute Resonanz da draus und gute Einschaltquoten. Und so kam natürlich die ein oder andere Produktionsfirma auf uns zu und sagt, hey, wollt ihr nicht mal was Größeres machen? Und damals gab es dann diese Geschichte Goodbye Deutschland. Und dann haben wir gesagt, Goodbye Deutschland ist bei uns zwar schon lange her, aber okay, wenn ihr wollt, wir machen mal so eine Folge. Dann haben wir eine Folge gemacht, weiß ich, Viertelstunde Goodbye Deutschland. Aus dieser ersten Folge gab es dann blitzschnell, glaube ich, 6 oder 7. Und dann haben wir irgendwann festgestellt, das passt uns nicht, weil dieser Kontrast gerade bei Goodbye Deutschland, so zwischen Reich und irgendeiner versucht's dann, in Island war es, glaube ich, damals, eine Frau, die nach Island gegangen ist, eine Pferdezucht aufmachen wollte und arbeitete da im Pferdestall und 5 Minuten später fährt der Robert mit dem Rolls-Royce durch Monaco. Das hat mir nicht gepasst. Das schürt dann Neid und weiß der Kuckuck was alles. Und da hatte ich keinen Bock drauf und habe kurzerhand gesagt, Leute, das mache ich nicht mehr weiter, das ist mir too much, diesen Kontrast möchte ich nicht haben. Gerne mache ich ab und zu mal eine Home-Story noch, aber da höre ich mit auf. Und dann haben wir damit aufgehört und dann hat es ein halbes Jahr gedauert. Und dann kam die nächste Produktionsfirma und hat gesagt, ey, wir fanden das alles so geil, was ihr da gut bei Deutschland gemacht habt. Ihr braucht ein eigenes Format. Und dann hat man mir erzählt, wie ein eigenes Format aussieht und was man da alles draus machen kann und welche Wertschöpfung das haben kann und wie groß das wird und. Und dann haben wir gesagt, okay, alles klar, machen wir doch mal 6 Folgen eigen. Dann haben wir die ersten 6 Folgen eigene Produktion gemacht, die Geissens, die bis heute laufen. Mittlerweile sind wir bei Folge 340. Das heißt also, der Erfolg gibt uns recht, dass wir das angefangen haben, damals im Kleinen, und haben das immer weiter ausgebaut.
Und am Anfang hast du es irgendwie sozusagen produzieren lassen. Da war eine Firma, eine externe Produktionsfirma. Mittlerweile produzierst du auch alles selber. Hast du
eigentlich Produktionsfirma gegründet? Für die ersten 100 Folgen, ich glaube, die ersten 100 Folgen haben wir mit einer Kölner Produktionsfirma gemacht. Danach haben wir uns selbstständig gemacht, weil wir festgestellt haben, das funktioniert nicht. Die sind nicht auf unserem Level. Wir müssen das selber denken. Wir müssen das selber, überlegen, was wollen wir da tun, wo wollen wir hinreisen, wie soll die Sendung aussehen. Man kann sich das nicht vorgeben lassen. Und man hat bei der Produktionsfirma immer das Problem, dass die Leute bestimmen wollen, die wollen Leute verbiegen, die wollen dir etwas erzählen, wie das machen muss, etc. Und das haben wir nie gemacht. Wir haben uns also niemals irgendwo verbiegen lassen, wir haben uns niemals irgendwas erzählen lassen. Wir sind immer unserer Linie treu geblieben. Wir wollten immer authentisch sein, wir wollten nie etwas Gescriptetes haben, so nach dem Motto, ey, Streit läuft wunderbar, du musst dich jetzt mal mit den Kindern streiten oder Carmen muss sich mal mit dir streiten. Sowas gibt's bei uns nicht. Wir zeigen das, was wir zeigen wollen, so wie wir es wollen. Und wir lassen uns von keinem reinreden. Also war logischerweise die Konsequenz daraus, dass wir eine eigene Produktionsfirma aufmachen, dass wir uns selber managen, dass wir uns selber produzieren, dass wir uns selber die Geschichten ausdenken, dass wir alles das, was wir machen, in Eigenregie, mittlerweile natürlich auch mit den Kindern, in Verbindung. Wir sitzen also praktisch wie so ein kleiner Familienrat zusammen und überlegen dann, was machen wir jetzt neu. Papa, Mama wollen nach Dubai, die wollen da eine Wohnung kaufen. Habt ihr Bock? Auch wenn ihr keinen Bock habt, wir kaufen sie trotzdem, aber wir können uns ja dann mal besuchen kommen. So, aber wir machen eigentlich alles gemeinsam und überlegen dann, welche Reiseziele können anstehen. Da gibt's dann eben bestimmte Ideen, wo man dann sagt, okay, diesen Sommer geht's mit dem Boot nach Ibiza oder es geht nach Sardinien und wer hat Bock drauf? Und dann entscheiden die Kinder genauso mit. Ja, ich möchte im August, weil da sind Freunde in Ibiza. Okay, alles klar. Dann planen wir mal den August Ibiza. So, und in diesen Urlaub planen wir dann im Prinzip auch diese 4-5 Tage oder diese Woche Dreharbeiten rein, so dass das Ganze im Prinzip eine ganz authentische Nummer ist. Das heißt also, gestern noch Urlaub gehabt, jetzt werden 4 Tage gedreht und danach machen wir weiter Urlaub an derselben Stelle.
Haben sich denn damals irgendwie die Kardashians oder sowas schon mal, ich meine, es wird ja immer verglichen, so das deutsche Format, war das da schon für dich irgendwie relevant? Hast du das schon mal so gekannt oder angeguckt oder
nee,
so?
Nee, die habe ich damals überhaupt gar nicht gekannt und ich bin dann logischerweise drauf gestoßen worden, dass es natürlich in Amerika auch eine Familie gibt, die dasselbe machen wie wir, die sehr erfolgreich damit sind. Das liegt natürlich auch an Amerika. Amerika ist viel, viel größer. Der englischsprachige Raum ist natürlich wesentlich größer als das, was wir in Deutschland machen. Und dann hat man sich das Ganze natürlich angeguckt, hat festgestellt, das sind 5 hübsche Mädchen, die da arbeiten und machen und tun. Eine Mama, die da oben drauf sitzt, die genau weiß, wo es langlaufen muss. Das ist ähnlich wie bei uns. Hier sitzt der Papa oben drauf, der dann weiß genau, wie es langläuft, der sich dann mit der Frau abspricht, die dann den Rest noch dazu gibt und die Kinder, Gott sei Dank, sich dann eingefügt haben über die Jahre. Und das hat, glaube ich, ganz gut funktioniert.
Mhm. War das denn für dich immer schon klar, dass du so Lust hast auf die Öffentlichkeit? Ich meine, du hast dein Geld verdient, du warst quasi Privatier, hast jetzt hier außerhalb von Deutschland gelebt. Man hätte ja auch irgendwo ein anonymes Leben haben können und viele bevorzugen das ja auch, aber du scheinbar nicht. Also du hast ja irgendwie Spaß daran gehabt, auch Home-Stories zu machen, also auch diesen Wunsch zu befriedigen. Das war schon immer so bei dir drin, dass du sagst, Mensch, mir geht's gut, ich lasse da gerne anderen dran teilhaben.
Nee, das war gar nicht bei mir drin, wenn ich ehrlich bin. Das heißt also, über die ganzen Jahre, wie ich Onkel Sam gemacht habe, war ich sehr, sehr pressescheu. Wenn es irgendwo in die Richtung von Presse ging, auf irgendwelchen Veranstaltungen beziehungsweise auf Messen. Wir haben damals die FIBO mit groß gemacht. Wir hatten teilweise auf dieser Fitness- und Bodybuilding-Messe 1000 Quadratmeter Messe stand. Und wenn es dann da um irgendwelche Zeitungsinterviews ging oder Pressegeschichten, habe ich immer meinen Bruder vorgeschoben. Ich war eigentlich derjenige, der immer hinten dran stand, der Öffentlichkeit scheu war. Und das hat im Prinzip eigentlich mit dem Verkauf der Firma angefangen, mit dem Leben hier unten in Monaco, dass man irgendwo, bin ich ein bisschen lockerer geworden. Ich war damals ein bisschen vertieft in mein Business. Ich hatte nur mein Business vor Augen. Ich wollte nur Geld verdienen. Ich wollte einfach ein erfolgreiches Leben führen. Und da war die Presse für mich völlig uninteressant. Und das hat praktisch erst angefangen mit dem Runterziehen hier nach Monaco, nach Saint-Tropez, dass das Ganze lockere geworden ist. Dann habe ich, wie gesagt, diese erste Sendung gemacht damals. Das war in Kitzbühel, glaube ich. Das war die erste Home Story. Da ist meine Schwester noch mitgekommen, hat gesagt, ich kenne da einen in Köln. Penkwitz hieß der damals, hat für RTL, glaube ich, gearbeitet. Und er sagte, Robert, können wir da nicht bei dir mal was machen? Du hast doch jetzt da so ein Bauernhaus in Kitzbühel. Wir würden gerne mal eine Kitzbühel-Story machen. Und so hat das Ganze eigentlich angefangen. Also die erste Folge war auch noch gar nicht so professionell. Die war auch noch viel verstottert und, weil man musste sich erstmal dran gewöhnen. Und dann hat man festgestellt, okay, das Feedback der Leute ist eigentlich sehr, sehr gut. Das heißt also, auch der Bekanntenkreis hat da, ey, geile Sendung gemacht, ey, super, finden wir geil, dass du das endlich mal zeigst, wie so ein Leben auch aussieht. Und daraus hat sich das Ganze entwickelt.
Und dann bist du da immer selbstbewusster geworden und hast auch Spaß dran gefunden.
Genau, dann bin ich im Prinzip immer selbstbewusster geworden und man hat das Ganze eben, wie gesagt, habe ich ja eben erzählt, das ist schleichend gekommen. Das ist praktisch, hat sich diese ganze Fernsehkarriere über 10 Jahre aufgebaut, also praktisch von 2000 auf 2010 und wir haben dann 2010 angefangen mit unserem eigenen Programm. Aber davor hatten wir eben schon mindestens mal ein Dutzend oder mehr Ausstrahlungen im Fernsehen, wo man sagen konnte, das läuft, das funktioniert, die Leute nehmen das an, die wollen das sehen, die wollen auch sehen, was geht in Monaco, was geht in Saint-Tropez, wie leben diese Menschen, was passiert da und warum soll man es dessen Leuten nicht zeigen?
War das denn für dich so eine Grundsatzfrage, auch die Kinder mit reinzunehmen? Weil ich meine, in Deutschland gibt es ja die große Diskussion jetzt mit Instagram, sollte man seine Kinder mit zeigen oder nicht zeigen? Da hast du ja eine klare Entscheidung getroffen mit Carmen zusammen offensichtlich, sagen, nee, das ist für uns kein Problem, die waren damals ja noch kleiner, wir nehmen die mit rein, die werden quasi mit uns auch öffentlich.
Wir hatten eine klare Entscheidung dabei, wir haben da damals natürlich ausgiebig drüber gesprochen und haben gesagt, wenn wir das Ganze jetzt ohne Kinder machen und die Kinder rauslassen, dann werden wir immer viele Tage ohne die Kinder verbringen müssen, weil wir werden ja diese Fernsehkiste drehen müssen. Wenn wir das als Familie machen, werden wir als Familie zusammen reisen, wir werden als Familie zusammen viele Tage, viele Stunden verbringen, weil auf einmal ist das auch ein Business. Und deswegen war für uns von vornherein klar, wir machen das in der Familie, wir leben nicht in Deutschland, wir haben diese Berührung mit den deutschen Fans nicht jeden Tag. Wir leben in Monaco, relativ zurückgezogen von diesem Fantrubel, den es in Deutschland gibt. Auch in Saint-Tropez sind wir relativ anonym. Ne, bis auf Deutsche oder Schweizer oder Österreicher kennen uns die Franzosen nicht. Also insofern können wir uns frei bewegen. Bei den Kindern genauso. Die können in die Schule gehen. In der Schule werden sie nicht erkannt, weil in der Schule laufen vielleicht 2 deutsche Kinder rum. Der Rest ist Englisch, der Rest ist Französisch, der Rest ist, weiß der Kuckuck, wo sie überall international herkommen. Für uns war klar, wir wollen das als Familie machen. Wir wollen als Familie reisen. Wir wollen als Familie um die Welt fahren. Das ist das, was wir ja dann auch getan haben. Wir haben, wie die Kinder dann 10 waren, beziehungsweise Davina 11, haben eine Weltreise gemacht über 4 Jahre, sind mit dem Boot von hier aus über Miami, Bahamas, durch den Panama-Kanal, rüber nach Hongkong, nach Taiwan, Philippines, etc.
Und die Kinder sind aus der Ferne dann beschult worden.
Und die Kinder, die haben wir immer, das ist auch so ein Problem gewesen damals, die Kinder kann man einfach nicht 4 Jahre aus der Schule holen, weil wir würden die Kinder ja abschneiden von ihrem ganzen Netzwerk, was sie haben von ihren ganzen Freunden. Wir haben ganz einfach die Urlaube der Kinder verlängert. Und das ist Gott sei Dank das, was hier bei der internationalen Schule in Monaco möglich ist, dass man die Kinder, wenn die Ferien am 20. Oktober sind, dann kann man sie 10 Tage vorher rausholen und bringt sie eine Woche später wieder hin. Und dazwischen nimmt man einfach einen Lehrer mit. Und wir haben damals immer einen Lehrer mitgenommen, dass die Kinder den Stoff, den sie praktisch die Woche vor den Ferien und die Woche nach den Ferien, wo eigentlich in der Schule relativ wenig passiert, das kennen wir noch aus unseren eigenen Zeiten, da haben wir die Kinder rausgeholt. Und somit konnten wir natürlich im Jahr 4 Monate lang oder fast 5 Monate lang mit dem Boot unterwegs sein an bestimmten Stellen.
Aber es waren alles Drehtage am Ende. Also diese Ferienzeit waren auch immer Drehtage.
Das waren viele Drehtage. Ja, da waren natürlich auch, wie ich es eben erzählt habe, man macht 2 Tage Urlaub, dann kommen 3 Tage Drehtage, dann kommen wieder 2 Tage Urlaub, dann hat man wieder 3 Drehtage und. Und so schließt sich das an. Man hat natürlich für die Sendung hast du im Jahr schon 200 Drehtage.
200?
Ja. Ja, wir machen mittlerweile im Jahr easygoing 50 Folgen, wenn nicht mehr. 50 Folgen werden ausgestrahlt.
Was gucken die, also wie viele Leute gucken das bei der Erstausstrahlung so?
Bei der Erstausstrahlung hast du bis zu 2 Millionen Viewers.
Auf RTL 2.
2 Millionen Zuschauer bei RTL 2.
Aber mittlerweile bist du ja, oder seid ihr als Familie das Sendergesicht. Also ihr tragt den Sender.
Wir tragen den Sender mit Sicherheit mit, ja. Auf jeden Fall. Wir sind jetzt 11 Jahre dabei. Wir sind jetzt im 12. Jahr. Die Quoten sind nach wie vor stabil, sind sogar wieder steigend gewesen in der ganzen Corona-Phase. Wir sind mittlerweile teilweise auf dem doppelten Senderschnitt. Wir haben teilweise Sendungen, die mit über 9% laufen. RTL 2 läuft in der Regel bei 4%.
Wollte ich sagen, gibt es irgendwas Erfolgreicheres bei RTL 2 als euch?
Nein, auf die Länge auf keinen Fall. Wir strahlen im Jahr, wie gesagt, mehr als 40 Folgen aus. Ich glaube, im Frühjahr waren es 48. Die 48 sind im Durchschnitt gelaufen, glaube ich, mit weit über 7%, 7,2, 7,3% im Durchschnitt. Wir leben eigentlich von dem Erfolg. Wenn uns das keinen Spaß machen würde, nur für die Kohle alleine, würden wir das nicht tun, weil das ist im Prinzip einfach nur, ja, ein paar Stellen mehr auf dem Konto. Weißt du, da guckst du irgendwann nicht mehr hin, ob du 100 Millionen hast oder 150. Das macht dann in dem Moment nicht mehr viel aus.
Das aber Leben, das ist ja bei dir ohnehin das die große, also wie viele Leute wahrscheinlich jeden Tag danach googeln, wie viel Geld
ja,
ihr habt, das ist ja klar, die große aber Frage. Keiner weiß es.
Guck mal, dein Leben ändert sich ja immer erst mit bestimmten Volumen. Das heißt also, wenn du 50 Millionen hast oder 80 Millionen, du lebst dasselbe Leben, da tut sich nichts. Wenn du morgen 500 Millionen obendrauf kriegst, dann ändert sich dein Leben. Dann kaufst du dir auf einmal ein größeres Boot, du kaufst ein größeres Haus, du kaufst deinen eigenen Privatjet, weil du jetzt 500 Millionen hast. Aber die Sparte zwischen 20 und 50, da passiert nichts. Ob du 20 Millionen auf der Bank hast, also 25 also was oder 28.
Das erste Level ist
so, 20? Das erste Level sind die 100. Und dann musst du sehen, das nächste Level, ich erlebe das immer wieder bei jede Menge Freunden, die dann die Ambition haben, ich bin Millionär. Was kann nach Millionär kommen, wenn du die ersten 100 Millionen voll hast? Was kommt da? Dann kommt zwangsläufig die Milliarde. Kommst du da hin, musst du viel arbeiten. Ich will da nicht hinkommen, weil ich will so viel gar nicht arbeiten.
Also aber die 100 hast du voll.
Mir reicht das, was ich habe.
Aber das heißt, die 100 hast du voll?
Ja, die 100 habe ich voll.
Okay. Aber dann, also
das ist die Rente, das ist die Basis. Das ist die Basis, damit ich auch mit 70 noch in Ruhe leben kann.
Okay, also, aber das heißt, diese ganze Show ist dann mehr oder weniger auch für dich jetzt Spaß?
Hobby, ja. Das ist ein Hobby geworden und wir haben das, glaube ich, auch perfektioniert. Wir sind, wie gesagt, erfolgreich da drin. Wir haben auf diesem Business des Fernsehens natürlich einiges aufgebaut. Wir haben mittlerweile ein Hotel, wir machen nach wie vor Immobilien. Wir haben die Roberto Gassini-Geschichte, die wir machen, sehr erfolgreich.
Und dann deine neue Modemarke, ne?
Die ist ja nicht mehr neu, die ist mittlerweile ja auch 6 Jahre alt. Das heißt also, das ist ja nichts Neues. Das ist das, was wir jetzt am Ende des Tages versuchen, mit den Kindern auszuweiten. Die Kinder sind das erste Mal mit Anfang des Jahres in Istanbul gewesen. Das kommt jetzt dann auch in den nächsten Sendungen Anfang Januar, wo die Kinder dann selber kreativ werden, selber ihre eigene Mode machen, weil logischerweise 17, 18, 19-Jährige tragen andere Klamotten als wie 50-Jährige. Und insofern haben wir die Kinder jetzt auch rangelassen. Die machen ihre eigenen Designs, die sollen reinschnuppern eigentlich in alles.
Wie groß ist denn vom Umsatz her die Modemarke jetzt?
Die Modemarke, die liegt auch im mehreren Millionenbereich mittlerweile. Und die Kinder sollen jetzt einfach sehen, wie groß wollen sie das aufbauen? Wollen sie tatsächlich wieder in die Richtung gehen, dass das Ganze paar hundert Leute hat, die sie beschäftigen? Oder wollen sie das Ganze im relativ überschaubaren Rahmen online-mäßig halten? Oder wie groß soll das Ganze werden? Wir machen natürlich auch viel mit Lizenzen. Wir haben mehrere große Lizenzen gehabt. Wir haben bei Netto, wir haben bei Lidl verkauft etc. Wir kommen jetzt mit unserem eigenen Wein raus. Rotwein, Rosé, Weißwein, auch eine Lizenz. Das heißt also, wir haben verschiedene Sparten, wo die Kinder jetzt reinriechen. Die sind, wie gesagt, jetzt 18 und 19, volljährig, wollen nicht studieren, wollen Business machen, haben ihre eigene Sendung. Haben die ersten 6 Folgen, die sie gemacht haben im Frühjahr, sind mega erfolgreich gelaufen, also auch weit über Senderschnitt,
also gleichen sich an die Geißens an. Das ist jetzt genau, das ist ihr genau. Eigenes Format, aber das auch wieder so
Davina, Shania, We Love Monaco, die ja. Zeigen im Prinzip, wie sie hier in Monaco leben, was in Monaco passiert. In der Zukunft werden sie auch zeigen, wie der Werdegang ist, was sie jetzt tun, also reinriechen in Textilien, reinriechen in den Hotel. Betrieb beziehungsweise reinriechen in Immobilien.
Die Davina ist ja auch Künstlerin, ne? Ich habe jetzt gesehen.
Shania ist die Künstlerin in der Familie. Die ist im Prinzip der kreative Part und hat die ersten Bilder auch schon sehr lukrativ und
irgendwie mit der Bildzeitung zusammen 35.000 Euro oder so.
28.000.
Ist ja für ein Bild.
Für das erste Bild.
Ne? Ganz okay.
Ein Herz für Kinder, glaube ich, ist gewesen. Ne? Und das ist gut gelaufen, ja. Und da macht sie jetzt weiter dran, hat die nächsten Bilder gemacht, hat jetzt Anfragen von mehreren Galerien in Deutschland, muss 20 Bilder liefern. 20 Bilder ist natürlich ein Haufen. Das heißt also, der Winter ist eigentlich voll und deswegen wollen wir
Sie malen muss.
Jetzt muss sie malen, ja. Und jetzt machen wir ihr ein großes Atelier auf, wo sie dann auch die Möglichkeiten hat, sich zu entfalten.
Und auch wieder natürlich als Story für die Sendung.
Logischerweise. Das ist der Content natürlich auch für die Sendung. Logisch.
Natürlich.
Das eine ergibt das andere. Deshalb sage ich ja, aus dieser ganzen Fernsehgeschichte ist ja mehr geworden als nur das Fernsehen. Da baut sich alles andere
aber
drauf auf.
Aber RTL 2 gehört ja nur in ganz kleinen Teilen zu dem großen RTL-Konzern. Und das gehört ja am Ende auch einem Privatunternehmer eigentlich. Das ist ja nicht Teil des Bertelsmann-Konzerns in dem Sinne, ne?
Die sind beteiligt. Ich weiß nicht, wie die Beteiligungsverhältnisse aussehen. Ich glaube, es gibt drei Beteiligungen. Es gibt auf der einen Seite gibt's RTL, die beteiligt sind. Dann gibt's irgendwelche Investmentfirmen, die beteiligt sind. Damals ist auch noch ein Privatunternehmen beteiligt gewesen. Ich weiß nicht, wie die Verteilung im Moment aussieht.
Das heißt, der Chef oder die Eigentümer von RTL 2 rufen nicht mal regelmäßig bei dir an und fragen, wie es dir geht und machen so ein bisschen...
Doch, selbstverständlich ruft die Liga der Oberen von RTL 2 ständig bei uns an und wir sind auch ständig in Kontakt und freuen sich natürlich, wenn es uns gut geht.
Wollte ich gerade sagen, die müssen dir auch Sorgen machen, dass du irgendwann mal Lust verlierst.
Ja, das ist aber Gott sei Dank noch nicht so. Das heißt, also, wir treffen uns auch zweimal im Jahr persönlich und sitzen zusammen und machen Brainstorming, wie kann das Ganze weitergehen, wie viele Folgen könnt ihr produzieren und das ist ja auch immer ein Ablauf. Das heißt, man darf sich ja nicht vorstellen, so eine Sendung ist ja nicht produziert von heute auf morgen. Da gehören ja schon ein paar Gedankengänge zu. Da gehören organisatorische Fragen zu. Wo fliegt man hin? Wo geht die nächste Reise hin? Für eine Folge nach New York zu fliegen, das lohnt sich nicht, weil das ist wirtschaftlicher Selbstmord. Das heißt also, da muss man sich schon überlegen, wo soll die nächste Tour hin? Und wenn man sagt, man macht eine Amerika-Tour, dann muss eine Amerika-Tour mindestens mal über 14 Tage laufen. Die Ausbeute daraus muss mindestens 6 Folgen sein. Ansonsten ist das wirtschaftlich völlig uninteressant.
Was muss eine Folge, also was darf eine Folge kosten?
Oh, das ist verschieden. Es gibt Folgen, die kosten wenig und es gibt Folgen, die kosten so viel, dass man gar nichts mehr verdienen kann. Und die Mischung muss es sein am Ende des Jahres, dass man aus 40 oder 50 Folgen, die man an den Sender liefert, genug Profit übrig hat, dass die Firma funktioniert.
Aber wenn du sagst, New York ist schwierig, das klingt ja so, als wenn dann die Marge oder dass man überlegt. Also
eine Marge bei New York oder bei London ist natürlich wesentlich geringer, als wenn ich morgen nach Ibiza fliege mit der Linie. Oder ob ich nach New York fliege und danach mit dem Privatjet nach Miami, da sind die ersten 50.000 schon weg, bin gerade erst aufgeschlagen.
Genau, also es ist halt, ich höre da so raus, eine Folge liefert so 60.000, 70.000, das ist das Budget für eine Folge.
Ja, das ist ungefähr so das Budget, was man einplanen muss. Und da gibt es natürlich Folgen, die kosten wesentlich mehr, insbesondere wenn du mit dem Privatjet unterwegs bist oder du bist mit der Yacht unterwegs. Eine Tankfüllung, die kostet und die kostet im Moment noch mehr, als wie sie jemals gekostet hat, weil der Diesel auch hier bei 2,10 Euro ist und wenn man 50.000 Liter in so ein Boot reinpacken kann, dann sind das auch mal schnell 100.000, die da weg sind bei einer Tankfüllung.
Sag mal, dieses Yacht-Thema, das wollte ich dich mal immer fragen. Du hast jetzt schon seit vielen Jahren da Yachten, verschiedene auch schon gehabt, ne?
Ja, ich habe mit Yachting angefangen oder mit Boating angefangen, bevor ich meine Firma verkauft habe. Natürlich schon in der Zeit von Onkel Sam haben wir die ersten Sportboote gehabt, etc. Das war der Fun, das war der Ausgleich, den man haben musste. Wir sind damit von Ibiza nach Mallorca, von Mallorca nach Ibiza und haben es gut gehen lassen, auch in der Zeit, wo wir Onkel Sam gehabt haben. Und danach wurden die Boote natürlich, und das ist bei Booten einfach so, mit zunehmendem Erfolg wird das Boot auch immer größer, weil du findest in jedem Hafen einen Nachbar, der ein größeres hat.
Und sag mal, alleine so ein Liegeplatz da im Hafen in Monaco, was hast du denn da für Uhr für so einen Wind?
Ist verschieden. Also jetzt in der Nebensaison ist der eigentlich noch erschwinglich. Da kostet er am Abend oder die Nacht, die 24 Stunden kosten 400 Euro. Machst du das Ganze in der Hauptsaison, dann bist du auch mal schnell 1200 Euro los.
Für einen Tag?
Für einen Tag, ja.
Das heißt, deine Yachtkosten im Jahr, also wenn ich jetzt höre, Liegeplatz, Sprit, was hast du denn dann alleine auf der Uhr für die Yacht im Jahr?
Das ist eine ganz einfache Rechnung. Man sagt immer, der Anschaffungspreis, 10% davon ist das, was das Boot kostet.
Und was war der Anschaffungspreis?
So ein Anschaffungspreis von so einer Yacht, da liegst du immer zwischen 10 und 20 Millionen. Dann kannst du ja ausrechnen, was der Unterhalt kostet.
Also 1,5 Millionen im Jahr die Yacht?
Unter Umständen.
Aber das zahlt dann RTL 2?
Nein, das zahle natürlich ich mit meiner Kreditkarte. Das kommt dann aus dem Budget von den ganzen Firmen, was zusammenläuft in meinen Topf und daraus wird das Ganze bezahlt.
Okay.
Weil logischerweise fahren wir mit der Yacht ja auch privat, wir fahren mit der Yacht auch für Holidays etc. Also das wird mit Sicherheit nicht vom Fernsehen komplett gecovert. Ah. Das ist einfach ein Part des Business, was wir haben, und da gibt es eben viele. Wie gesagt, ich bin nach wie vor an der Börse unterwegs, muss ja auch mein Geld anlegen.
Was machst du denn gerade für, also aktuell ist ja, wir reden jetzt hier irgendwie im Oktober 2022, da fragt sich ja jeder, wo kann ich überhaupt mal sinnvoll anlegen?
Tja, das ist die Frage. Also ich lege manchmal gut an, manchmal schlecht an. Ja, also ein paar Sachen, wie heißt das, habe ich schlecht angelegt mal wieder.
Sag mal.
So, ja, ich habe zum Beispiel auch gemeint, man muss nachhaltig gehen, also kaufen wir mal Beyond Meat, weil wir will noch Fleisch essen, wir wollen jetzt alle Kunststoff essen, das hat scheinbar nicht funktioniert. Ich habe es über 120 gekauft, jetzt steht es über 13. Das heißt, das ist mal schwer nach hinten losgegangen. Und da gibt es eben andere Aktien, die ganz gut funktionieren. Und
was hast du da verwunderlich, hast du gemacht?
Verwunderlich sind eben, dass die Luxusgüter alle so gut funktionieren.
Also LVMH-Aktien?
LVMH, der anschaust, Louis Vuitton, die laufen nach wie vor, die laufen wunderbar, die halten ihr Level und andere, die kacken ab. Und ich glaube, man muss da auch eine gesunde Mischung haben.
Hast du Porsche gezeichnet jetzt zum Börsengang?
Ich habe Porsche nicht gezeichnet. Ich würde sie jetzt irgendwann mal kaufen, wenn sie die erste Delle bekommen, die garantiert passiert. Und dann werde ich auch mehr ein paar Porsche-Aktien ins Portfolio legen, weil ich habe auch ein Portfolio, muss ich ganz ehrlich gestehen, wo ich nicht jeden Tag hingucke. Das heißt, ich habe das gekauft. Ich habe auch Aktien dabei, die sind 10 Jahre alt. Ich habe auch Aktien dabei, die sind teilweise sogar 15 Jahre alt. Die liegen immer noch im Depot, weil ich brauche das Depot nicht. Ich brauche das Depot nicht anzurühren. Ich verdiene am Ende des Tages im Jahr genug neues, frisches Geld, was immer wieder da reinwächst. Das ist im Prinzip die Altersvorsorge, die da liegt und die wird all along, und das kennen wir ja. Eine Aktie kauft man und nimmt danach eine Schlaftablette und guckt in 10 Jahren wieder hin und dann ist das alles schon okay.
Wenn man natürlich, was war denn die beste Firma für dich bislang?
Die beste Firma, also ich habe sehr, sehr viel Geld über die letzten 28 Jahre oder 30 Jahre verdient mit SAP. SAP ist eine Aktie, die immer wieder nach oben gegangen ist. Man hat viel, viel Geld, habe ich mit Apple verdient, mit Google verdient, mit Amazon. Also
ach, das hast du auch alles selber gesehen, dass diese Firmen
kommen? Nein, ich habe es gar nicht selber gesehen, aber man hat natürlich diese Firmen auch im Portfolio gehabt. Und wenn du eben länger nicht hinguckst, da kommt das mit der Schlaftablette, dann bist du natürlich völlig autark und dann bist du völlig am Start.
Also, und Beyond Meat hast dich quasi Geld gekostet?
Das hat mich Geld gekostet, ja. Das hat mich
Wirecard?
Geld gekostet. Wirecard hat mich auch Geld gekostet.
Ach, warst du auch dabei?
Ja, da war ich auch dabei.
Hast du dem, weiß ich nicht, wie kamst du drauf?
Ich bin auch dabei gewesen.
Wie
kamst du? Ja, aber es waren eben nur Gott sei Dank ein paar Hunderttausend, die da weg waren. War ärgerlich, aber.
Das ist ja gut.
Aber weg sind sie. Sie kommen auch nicht wieder.
Aber wie kommt so ein Typ, der jetzt hier lebt, auf Wirecard? Ich meine, das ist ja schon ein sehr spezielles Business.
Oh, durch Freunde. Weißt du, man sitzt dann, wie heißt das, so in der Laune, wie heißt das, am Beach, und dann heißt es, ey, ich habe gerade Wirecard gekauft. Für wie viel? Ja, ich habe gerade für 10 Millionen gekauft. Das geht durch die Decke, da läuft. Dann fängst du das auf und dann sagst du, alles klar, kaufe ich. Ich hatte genauso ein Erlebnis. Ich komme aus einem Club raus in Saint-Tropez, aus einem Beachclub, und da kommen so zwei Typen, Deutsche, rein und sagen, um Gottes Willen, du kannst doch keinen Tesla kaufen, der geht hops, ist alles scheiße. Ist 4 Jahre her. Ich habe nie Tesla gekauft. Also den ganzen Reibach habe ich nicht mitgenommen, weil ich auf die Jungs gehört habe. Ich habe das nur im Ohr, der geht pleite, das geht schief, das läuft nicht. Und die Tesla-Aktie hat sich verdreifacht, vervierfacht, verzehnfacht. So, also da war ich nicht mit dabei. Das heißt, ich bin auch einer, der so aus dem Bauch raus kauft, der sich wenig, was das betrifft, anliest. Ich bin so ein Bauchentscheider.
B2B-Verkaufsprozesse sind kompliziert. Nicht immer, aber ab und zu, das weiß ich selber. Und genau hier will Along mit seiner Lösung ansetzen. Also E-Mail-Schleifen vermeiden, E-Mail-Ping-Pong vermeiden, dafür sorgen, dass Verkäufer verstehen, was die Interessenten intern so abstimmen. Vor allen Dingen dafür sorgen, dass die Materialien, die häufig solchen Mails angehängt sind, stets aktuell sind. Nur, wie kann das alles gehen? Was genau macht Along? Sie bauen sogenannte Along Spaces, also im Kern Digital Sales Rooms, in denen alle Materialien abgelegt sind, wo die ganzen Verkaufsschritte nachvollziehbar sind, wo bestimmte Menschen Zugang haben. Man muss nicht mehr in E-Mail zu, man muss einfach in den jeweiligen Along Space reingehen, den man mit seinem Kunden dann teilt. Entsprechend kann man auch sehen, wer wann im Along Space drin war, was sich angeguckt wurde, wo neue Details vielleicht hinzugefügt wurden. Die Kollaboration wird also viel, viel besser. Along funktioniert am Ende wie ein Co-Pilot, analysiert also auch das Engagement, das Engagement der Interessentinnen und Interessenten und stellt Empfehlungen für die nächsten Schritte zur Verfügung. All das kann man innerhalb von wenigen Minuten aufsetzen und direkt mit dem eigenen CRM verbinden. Along ist natürlich DSGVO-konform, wurde 2022 erst gegründet. Wir von OMR dürfen mit einem ganz, ganz kleinen Teil an Along beteiligt sein. Und Along ist zu guter Letzt der Nummer 1 Treffer auf OMR Reviews im Bereich Digital Sales Rooms. Wer mehr wissen möchte, alle Infos, Alongspace, ein Wort, alongspace.com/OMR.
Zurück zum Podcast.
Aber ich meine, das scheint ja ein Prinzip von dir zu sein, oder ein Erfolgsprinzip vielleicht auch, so Bauchentscheidungen auch super mutig zu machen, also jetzt so Schlösser zu kaufen. Hotels zu gründen, das sind ja große Investments und dem muss man sich erstmal trauen. Also selbst wenn man jetzt viel Geld verdient hat, das heißt ja nicht, dass man sich dann auch den Mut hat, solche Investments einfach hinzulegen und sagen, mir scheißegal, ich gehe volles Risiko, das haue ich jetzt raus.
Ja, das ist ja wahrscheinlich dieses Bauchgefühl. Und das manchmal hast du Glück, manchmal hast du Pech. Du musst natürlich sehen, dass du in der Summe mehr Glück als Pech hast. Ansonsten hängst du irgendwann mal am
Fliegenfänger. Ich meine, der Mut ist ja das.
Ja, ich glaube, der Mut, der war immer da. Das ist das, was dann in den Genen liegt. Das ist, glaube ich, das, was ich dann damals gelernt habe in dieser ganzen Handelsgeschichte, auch über diese ganzen Kirmesleute, dass man immer wieder, die nächste Saison geht wieder los, man muss wieder Mut haben, man muss wieder neues Geld investieren, um erfolgreich zu sein. Und,
was war denn dein größtes Investment überhaupt bislang? Also wo hast du auf einen Schlag am meisten Kohle rausgehauen?
Also die größte Wette? Am meisten Kohle rausgehauen habe ich garantiert damals in der Immobilie hier in Monaco. Das war das Teuerste, was am meisten Geld gefressen hat. Und,
da hast du irgendwie einen Häuserkomplex gekauft.
Bitte?
Du hast diesen Wohnungskomplex gekauft.
Ja, diesen Wohnungskomplex, der war in Monaco natürlich damals schon relativ teuer. Den hätte man bis heute dann behalten müssen. Dann wäre man dann schon bei der Milliarde unterwegs. Leider Gottes habe ich sie nicht behalten, sondern verkauft.
Also dieser Komplex wäre jetzt alleine eine Milliarde wert?
Ja. Und den hast du verkauft? Weil die Immobilienpreise, wir haben damals gekauft für 10.000 Mark ist das, glaube ich, noch gewesen, der Quadratmeter. Wir sind heute in Monaco bei 100.000 Euro. Dann kann man sich das Ganze ausrechnen. Wenn du etwas für 100 Millionen gekauft hast, wärst du heute bei 1,5, bei fast 2 Milliarden für so ein Objekt der Größenordnung von 25, 26 Wohnungen in Monaco. Das ist natürlich alles wie eine Rakete nach oben gegangen. Das konnte man natürlich auch nicht wissen. Und so gibt's eben so bestimmte Sachen, die man hat. Ich vergesse nie, ich sitze beim Italiener, da ruft mich einer an, bekannter Holländer, und sagt, Robert, ich habe da was ganz Neues. Und der macht auch so Tech-Geschichten etc. Und dann sagt er zu mir, ja, lass uns doch mal treffen beim Italiener. Ich stell dir das mal vor, ich bring meinen Laptop mit. Dann kommt er an und dann sagt er, guck mal, ich habe hier was. Hast du schon mal was gehört von Krypton? Da sag ich, nee, was ist das? Ich kenne Krypton-Sterne oder irgendeinen Scheiß. Und dann sagt er, ja, es gibt da so eine komische neue Währung, die kommt raus, die wird alles andere ablösen, die nennt sich Bitcoin. Okay. Heute wissen wir alle, was das ist. Damals wusste keiner, was das ist. Das ist 5, 6 Jahre her oder fast 7 Jahre. Da war der Kurs von Bitcoin bei 0,26 Cent. Da ist der schon groß eingestiegen in diese Bitcoin-Geschichte und hat mir das damals versucht, aufs Auge zu drücken.
Und du hast noch nicht gemacht?
Ja, warte. Und dann sitze ich bei dem Mittagessen und er hat mir das Ohr 2 Stunden abgekaut, also fast hat's geblutet. Dann habe ich gesagt, komm Henk, ist gut, ich kaufe 50.000 von dem Schmonz, hör jetzt auf, ich fahre nach Hause, ich gehe jetzt an den Computer und wie kann ich kaufen? Dann hat er mir das erklärt, dann bin ich nach Hause und habe versucht, den Scheiß zu kaufen. Habe 4 Stunden vor dem Computer gesessen, habe das nicht auf die Reihe bekommen. So, dann habe ich ihn am nächsten Tag kommen lassen. Ich sage, Henk, hat nicht funktioniert. Dann kam er zu mir aufs Boot. Ich sage, Henk, du musst jetzt helfen. Du musst jetzt machen. Und dann hat es bei ihm aber auch nicht funktioniert. Das war also damals noch nicht so weit, dass er sagen konnte, ich kaufe jetzt mal Bitcoin und verkaufe. Und das war eine komplizierte Nummer, sowas da in dein Wallet zu bekommen oder auf deinen Stick zu bekommen. Er hat es an dem Tag auch nicht auf die Reihe bekommen. Heute ärgere ich mich natürlich. Du kannst dir ausrechnen, wenn du damals für 50.000, nur für 50.000 bei 0,26 diese scheiß Bitcoins gekauft hättest, wärst du heute schon wieder Milliardär. Das heißt also, ich hatte zweimal die Chance, Milliardär zu werden. Zweimal hat es nicht funktioniert. Also muss ich jetzt als Millionär weiterleben.
Armer Kerl. Aber lass mal dein Portfolio. Du hast jetzt gerade über die Yacht ein bisschen gesprochen, über Fernsehen auch ein bisschen schon. Immobilien, ganz wichtig. Aber jetzt Hotel. Also was hat es denn damit auf sich?
Hotel ist im Prinzip, da bin ich zu gekommen, in der zweiten Krise, also nicht in 2000, sondern dann ging das ganze Jahr in die 2008er Kiste, wo die ganze Finanzkrise kam. Da hatte ich ausgerechnet gerade mal wieder ein großes Grundstück gekauft in der Nähe von Saint-Tropez und habe 3 Villen gebaut, weil natürlich vor 2008 jeder eine Villa haben wollte und das war schick. Und dann habe ich gesagt, alles klar, dann bauen wir doch da 3 Villen mit 3 Pools und auf 10.000 Quadratmeter Grundstück. Und haben die dann angeboten. Dann kam die Finanzkrise und dann kam zusätzlich natürlich in Frankreich auch noch die neue Regierung, die dann auch noch angefangen hat mit Sondersteuern auf Vermögen und auf weiß der Kuckuck was alles. Und dann waren diese Villen unverkäuflich. Also auf jeden Fall nicht für die Preise, die ich mir vorgestellt habe. Und dann habe ich sie einfach mal 2 Jahre stehen lassen. Aber die Finanzkrise hat aber leider Gottes ein bisschen länger gedauert als diese 2 Jahre, gefühlt auf jeden Fall für die Immobilien. Und dann haben wir kurzerhand entschlossen, ich und Carmen, was machen wir da draus? Ein Boutique-Hotel, das ist das, was eigentlich im Moment en vogue ist. In Saint-Tropez überall existieren auf einmal kleinere Hotels, die 12, 14, 16, 20 Zimmer haben. Wir haben 16. Also haben wir gesagt, alles klar, die Wohnzimmer, die Esszimmer, die werden einfach umgebaut. Aus der Küche gibt's ein Badezimmer, dann haben wir 3 Suiten. Dann ansonsten haben wir noch 5 Zimmer, also haben wir jetzt 18, 18 Zimmer in unserem Maison Prestige in Grimaud und das läuft wunderbar. Wir haben 8 Angestellte, die Leute sind happy, die haben echt geil eingerichtete Zimmer, die Gartenanlage auf 10.000 Quadratmeter ist super angelegt, weil es ja eben Luxusvillen waren, die wir jetzt zum Hotel um.
Und da kommen dann deutsche Gäste, die das wegen dir? Oder
da sind natürlich am Anfang, da kommt das Fernsehen wieder dazu, sind natürlich viele deutsche Gäste gekommen, die das im Fernsehen gesehen haben, die gesagt haben, alles klar, wir wollen mal zu den Geissens, außerdem haben wir die Zimmer schon gesehen im Fernsehen etc. Und mittlerweile haben wir aber internationales Klientel in dem
Was kostet nach bei euch da?
Verschieden. Also die günstigsten fangen, glaube ich, an. In der Nebensaison liegen wir, glaube ich, bei 180 bis 200 Euro fürs Zimmer. Suiten natürlich dementsprechend mehr, 600, 700, 800 Euro. Und also wir hören nur positive Resonanz daraus. Also
und damit bist du aber jetzt nicht so tagtäglich beschäftigt?
Nein, da haben wir ein Management drauf. Da haben wir, wie gesagt, 8 Leute, 2 Manager plus 6 Angestellte, die das Ganze managen für uns. Und
am Ende des Jahres kommt Geld raus?
Am Ende des Jahres kommt Geld raus. Das ist genau immer das, was alles in die Schüssel geht, von rechts und von links. Und aus dieser Schüssel wird der Rest bezahlt.
Zum Beispiel die Yacht.
Zum Beispiel. Oder die Autos.
Wie viele Autos hast du?
13. Okay. Das ist eine schlechte Zahl. Habe ich meiner Frau auch gesagt. Entweder verkaufen wir eins oder kaufen wir eins. Also ich gehe davon aus, wir kaufen noch eins. Dann haben wir 14.
Aber diese 14 oder 13, das sind ja jetzt alles Autos, wo jedes wahrscheinlich irgendwie mal mindestens 100.000 Euro kostet.
Ja, leider. Nein, es sind noch 2 dabei, die etwas billiger sind. Wir haben noch einen Mini Cooper und wir haben auch noch einen kleinen Toyota. Die haben wir. Allerdings sind das jetzt mehr oder weniger unsere Hotelautos, die fürs Personal abgestellt.
Und die anderen sammelst du einfach oder verkaufst du, handelst du damit auch?
Ja, ich bin, was Autos betrifft, bin ich so ein kleiner Messi. Ich kann mich nicht trennen. Weißt du, ich sammle die dann so und stelle sie überall ab. Bentley, Rolls-Royce und, weil ich bin der Meinung, irgendwann gibt's diese Autos nicht mehr und dann ist man froh, wenn man dann auch nochmal einen Verbrenner hat, auch wenn man den Sprit dann da in der Apotheke kaufen muss. Das ist dann eben so, aber ich glaube, dann hat man nochmal den Fun auch vom Geräusch und vom
Aber du
vom,
bist vom jetzt Ganzen. Kein Autohändler? Also das ist
Nein,
das
ich bin kein Autohändler, sonst würde ich sie ja verkaufen, dann hätte ich ja weniger. Also ich kaufe und behalte eigentlich immer.
Okay. Also wenn man dir so zuhört, das klingt irgendwie alles so mega einfach. Also so, gibt es auch irgendwas, wo du dich jetzt quälen musst, was mal vielleicht nicht so geklappt hat oder wo du sagst, okay, also jetzt haben wir verstanden, es sind 1-2 Investments, aber es läuft irgendwie so rein.
Ja, mega einfach. Du musst ja, wenn du wieder zum Ursprung gehst, mega einfach war die Onkel Sam Kiste ja nicht. Aber die war eben die Basis, sorgenfrei erstmal leben zu können und einen Haufen Kohle angesammelt zu haben, woraus man schöpfen kann. Und dann ist es natürlich relativ einfach, Immobilien zu kaufen, sie zu restaurieren, sie zu renovieren und weiter zu verkaufen. Da brauchst du ja einfach nur das Gespür, in welcher Lage machst du das. Und da bei Immobilien ist Lage das die Nummer 1. Man muss einfach an den Stellen sein, wo die Leute hinwollen. Und wir haben eben Glück, dass wir hier an der Côte d'Azur sind. Die Leute wollen nach Monaco oder wollten auf jeden Fall nach Monaco. Sie wollten nach Cannes, sie wollten nach Saint-Tropez. Das sind die Immobilien. In den letzten 20, 25 Jahren haben sich die Immobilien hier verdreifacht. In Monaco haben sie sich ver5, ver6, teilweise ver10-facht. Also insofern konntest du da eigentlich nichts falsch machen, wenn du dein Geld da investiert hast. Wenn wir jetzt auf die Aktien zurückkommen, wie ich meine Firma verkauft habe, 95, war der Aktienindex der Deutsche bei 1.800 Punkten. Wo sind wir heute? Wir sind heute bei 14.000.
Also
egal, welche Aktie du gekauft hast, ob es VW oder Daimler etc. gewesen ist, vor 20 Jahren, hättest du heute 10-faches Geld.
Aber wie ist denn aktuell so ein bisschen, dass du das Gefühl hast, es wird jetzt hier ein bisschen weniger, weil du sagst, das war in den letzten Jahren so hier in Monaco und in Saint-Tropez, hast du das Gefühl, das nimmt so ein bisschen ab, jetzt vielleicht auch, wo nicht mehr so vieles russisches Geld zum Beispiel nicht mehr so hier ist. Aber spürst du da irgendwie rückläufigen Effekt oder hast du das Gefühl, hier geht's weiter, der Boom hält an?
Also hier hält der Boom gerade noch an, das merkt man, weil die Immobilien nach wie vor ist alles ausverkauft, alles ist vermietet. Man merkt, dass dieser kleine Ort, man darf ja nicht vergessen, Monaco hat 36.000 Einwohner. Das ist ja klein. Das ist ja wie eine kleine Stadt in Deutschland. So. Und man merkt, dass immer mehr Leute auch aus dem Norden, aus Skandinavien, aus Finnland, aus Schweden, aus England etc. nach Monaco kommen, um hier einfach Security ist ein ganz großes Stichwort. Steuern sparen, die kannst du weltweit überall. Du kannst nach Dubai gehen, du kannst auf die Isle of Man gehen, du kannst nach Portugal gehen. Mittlerweile gibt's eine Flatrate in Italien. Wenn du in Italien eine Immobilie kaufst, zahlst du 100.000 und brauchst nirgendwo mehr Steuern zu bezahlen. Gehst du nach Portugal, bist du 12 Jahre steuerfrei. Gehst du als Europäer nach London, brauchst auch keine Steuern zu bezahlen. Das heißt also, es gibt ja jede Menge Orte in dieser Welt, wo du keine Steuern bezahlst. Da ist Monaco ja nur einer von. Aber hier hast du natürlich einen zweiten Vorteil. Du hast eine wahnsinnige Security. Monaco ist ein kleiner Polizeistaat. An jeder Ecke steht ein Polizist oder einer in Zivil. Ganz Monaco ist videoüberwacht. Wenn dir hier ein Portemonnaie geklaut wird, kannst du das dir im Fernsehen anschauen. So, das heißt also, das kommt auch noch dazu. Und wenn du Kinder hast, du hast die Schulen, die sind hier genauso perfekt, wie sie sehr wahrscheinlich in München oder Hamburg sind, aber sie sind perfekt. So, und du kannst deine Kinder hier eben frei über die Straße laufen lassen. Du musst eben nicht in einer Tour die Angst haben, sie werden überfallen, sie werden gekidnappt, sie werden vergewaltigt oder weiß der Kuckuck was. Monaco ist sehr, sehr sicher. Und die Sicherheit gibt natürlich reichen Leuten auch bestimmten Value. Das ist also nicht nur, dass du hier weniger Steuern bezahlst, weil Fakt ist ja, für alles das, was ich in Deutschland mache, muss ich in Deutschland nach wie vor Steuern zahlen. Das heißt, da bringt mir Monaco erstmal überhaupt nichts. Also meine private Situation ist in Monaco gecovert. Aber alles, was ich mit dem Hotel in Frankreich verdiene, muss ich in Frankreich versteuern. Alles, was ich mit meiner Produktionsfirma in Deutschland verdiene, muss ich in Deutschland versteuern. So, das heißt, hier bin ich einfach nur einkommensteuermäßig befreit und Erbschaftssteuermäßig befreit. Dafür brauche ich aber erstmal Einkommen. Habe ich kein Einkommen, brauche ich auch keine Steuern zu bezahlen.
Ich meine, viele von den Sachen, die du machst, die richten sich ja an ein Publikum, das, sagen wir mal, jetzt eher so auch eine breite Masse ist. Und die breite Masse ist logischerweise jetzt nicht so wohlhabend und hat nicht dieselben Möglichkeiten. Ist es trotzdem auch dein Geschmack? Also ich meine, die Sachen, du trägst jetzt ja auch selber ein T-Shirt aus deiner Kollektion, sehe ich hier gerade, und Schmuck aus deiner Kollektion. Das ist aber schon auch wirklich echt so dein, das findest du auch cool, obwohl es ja eigentlich sich an Leute richtet, die jetzt gar nicht deine persönliche Blase so sind oder sein können.
Ja, aber das ist so mein Style, weißt du, das ist ja das, was ich auch designe, das ist das, was ich damals mit Onkel Sam schon gemacht habe, das mache ich heute mit Roberto Gassini. Ich liebe die Klamotten, die ich mache, deshalb trage ich sie, eigentlich jeden Tag, das heißt also, ich brauche in keine Boutique zu gehen, das heißt, ich brauche eine neue Jeanshose und die trägt man ja mittlerweile auch zerrissen, das heißt also, die kann man lange tragen, so, da braucht man eben immer wieder nur nachhaltig, dafür braucht man immer nur wieder das neue T-Shirt und neue T-Shirts kommen bei Roberto Gassini jeden Monat raus, das heißt also, ich habe jeden Monat neue Klamotten im Schrank.
Aber das heißt, du hast irgendwie den Kontakt zu deiner Zielgruppe ist durchaus da. Also obwohl du ein ganz anderes Leben lebst als deine Kunden, am Ende auch deine Zuschauer, auch als die Leute, die deine Produkte kaufen, das ist ja, die leben ja anders als du logischerweise.
Ja, ich glaube, wir haben eben den Vorteil auch, da spricht natürlich die Côte d'Azur beziehungsweise Monaco auch wieder für sich. Wir fühlen uns ja gar nicht richtig reich, weil da unten laufen Leute rum, da fallen dir die Schuhe aus. Wenn du da unten in den Hafen reingehst, da stehen Boote von 100, 120 Meter, da fährt eine Dilba rein, so ein Ding kostet 500 Millionen. Das heißt, da unten, da fühlst du dich einfach normal. Und wir fühlen uns auch normal. Und ich glaube, das ist, glaube ich, auch der Erfolg, den wir haben und warum das ganze Fernsehen noch so lange funktioniert. Weil wir sehr, sehr authentisch sind. Wir sind nicht abgehoben, auch wenn wir jetzt mit einer Yacht spazieren fahren. Und ich steige auch nicht aus einem Rolls-Royce aus und habe die Nase ganz oben. Ich steige da eben mit meinem Roberto Gassini-T-Shirt aus und tanke mein Auto selber. Das habe ich mittlerweile gelernt, wie das geht.
Bist du auch in der ganzen Social-Media-Welt angekommen mittlerweile? Machst du jetzt, also du hast ja bei Instagram, glaube ich, 500.000 Follower. Du postest jetzt nicht so oft, aber da ist schon immer eine Story live. Also ist es jetzt auch ein neues Universum, wo du auch viel machst?
Ja, wir sind natürlich überall angekommen. Ganz bestimmt, die Kam hat damit angefangen. Ich habe dann irgendwo in der Laune gesagt, alles klar, ich brauche jetzt auch ein Instagram. Der Wiener hat mir dabei geholfen, das aufzumachen. Hat ganz wunderbar funktioniert. Mittlerweile, wie du schon sagst, 500.000 oder irgendwas. So, ich poste ab und zu, manchmal auch ein bisschen Mist. Das passiert dann eben, weil man eben schnell was postet. Meine Kinder sind da wesentlich professioneller unterwegs, Carmen genauso. So, aber man muss sich den Medien stellen, man muss da mitmachen. Das ist die neue Zeit und auch da will ich mich nicht verschließen. Das heißt also, wir werden alles ausprobieren, wir werden in alles reinriechen. Das ist wie der Podcast, der Geissens, den es gibt. Da haben wir auch reingerochen. Wir haben uns das angeschaut, wir haben das gemacht, wir haben 6 Episoden aufgenommen, sind sehr erfolgreich gelaufen. Das heißt, ich glaube, wir waren mittlerweile das von Promis ausgestrahlte beste Format bei den Vermarktern, die wir da haben. Das heißt also, es ist gut eingeschlagen. Die Kinder müssen jetzt auch irgendwann entscheiden, wollen sie damit weitermachen? Soll das eine Zukunft sein oder war das einfach mal ein Ausflug in eine Richtung, die uns vielleicht zu viel Zeit kostet, die uns vielleicht nicht gefällt etc. Oder machen wir sie weiter? Und das ist eben das, wir schnuppern in alles rein. Das siehst du ja an Immobilien, Hotel, Textilien, Fernseh, Podcast. weiß ich, wenn es morgen eine Eisdiele ist, ist es morgen eine Eisdiele. Dann schnuppern wir auch da rein oder lecken da rein. So. Und entscheiden dann hinterher, ob uns das gefällt, ob uns das Spaß macht, ob wir das verfolgen, ob wir das weitermachen wollen, ob das lukrativ ist, Spaß macht, profitabel ist und dann machen wir es weiter.
Sag mal ein paar Worte zu deinen Vermarktungsstil. Du bist ja wieder auch relativ großes Testimonial, also von Müller Milch und Check24, also oder Verivox war es, glaube ich.
Verivox.
Also die verschiedensten Partnerschaften über die Jahre hast du auch schon gemacht.
Ja, wir haben einiges gemacht. Wir haben Holiday Check damals gemacht. Wir haben Sonnenklar TV gemacht über mehrere Jahre. Meine Kinder sind da aktiv, Carmen sind aktiv. Wir machen natürlich viel auch für Hotels etc. Wir haben einiges gemacht für Resorts auf den Malediven und sind natürlich stetig auf der Suche nach neuen Herausforderungen, nach neuen Geschichten, die man bewerben kann, die man mit einfügen kann in unser System. Und
also das ist vor allen Dingen Reise und Finanzen, so richtig?
Ja, Reise, Finanzen, das ist eigentlich unser Hauptthema.
Und du bist open for business? Also wer jetzt Lust hat, irgendwie jetzt sagt, okay.
Ja, und wir sind natürlich sehr, sehr offen für Business, gerade auch für die Kinder, weil die Kinder sprechen natürlich eine ganz andere Zielgruppe nochmal an. Die ganzen Jugendlichen, die jetzt heranwachsen etc. Ich und Carmen natürlich die Klientel, die uns nachreisen. Davon haben wir jede Menge. Wir erleben das immer wieder, auch Carmen bei Instagram, dass die Leute schreiben, ey geil, ihr wart auf den Malediven, wir sind da hingeflogen, mega, toll,
weil
super.
Ihr da wart.
Ja, weil wir da waren. Also wir haben jede Menge Leute, die diese Reisen, die wir gemacht haben, auch diese Weltreise, die wir gemacht haben, nachgereist sind. Die gesagt haben, ey, wir haben das gesehen bei euch. Ihr wart damals auf den San Blas Islands. Wir wussten gar nicht, dass es die gibt. Die liegen 60 Meilen vor Panama, liegen Malediven. Da liegen Inseln, 320 Stück, die sehen aus wie die Malediven. Das weiß kaum einer. Wir haben sie natürlich durch unsere Reise entdeckt, haben sie dem Zuschauer nahegebracht und haben einige Leute gehabt, die sie Segelschiffe geliehen haben, beziehungsweise Katamarans, haben diese Islands besucht.
Okay.
Und da, das haben wir immer wieder vermehrt.
Was muss man in die Hand nehmen, wenn man jetzt hier zuhört? Man hat vielleicht ein größeres Startup oder eine erfolgreiche Firma und sagt, okay, finde ich spannend. Jetzt würde ich gerne mal mit den Geißens oder mit einem der Kinder oder mit Robert was machen. Was ist
ja, da so? Muss man einfach mal gucken, was da kommt. Wir sind natürlich an Kooperationen immer interessiert. Wir können uns die in jegliche Richtung vorstellen, auf jegliche Art von Zusammenarbeit, auf Einmalzahlung, auf wie gesagt, auf. Da muss man einfach schauen. Das muss man einfach, so wie es kommt, muss das besprochen werden. Je nachdem, wer was hat, sind wir offenes Ohren. Und
also wer jetzt Interesse hat, der kann mir irgendwie schreiben. Dann
ja,
mach
der
ich,
kann
ich,
dir
mach
schreiben.
Mach ich
dann,
die Intro
du kannst
dir.
Das weitergeben
genau.
Und wir bringen den groß raus.
Alles klar. Okay, aber nochmal zurück zu den Rückschlägen. Also so größere Rückschläge hat es dann eigentlich nicht so richtig gegeben. Also abgesehen von jetzt ein paar Börseninvestments, die schiefgelaufen sind.
Ja, Rückschläge, die gibt es natürlich immer. Weißt, du darfst nicht vergessen, erstmal hast du an der Börse die ein oder anderen Rückschläge gehabt. Ich habe auch immobilienmäßig teilweise mit Genehmigungen zu arbeiten gehabt, habe auf Genehmigungen gewartet, monatelang, um nicht zu sagen, teilweise jahrelang, bis man bestimmte Sachen bei den Behörden durchkriegt. Das kennt jeder, der Immobilien gemacht hat. Man hat natürlich auch, je bekannter du wirst, desto mehr Freunde hast du ja auch. Und ich habe natürlich auch viel, viel Geld verloren, indem ich auf andere Leute gehört habe oder auf Freunde gehört habe. Ich habe so eine aktuelle Geschichte, da hat mich einer meiner Freunde, der hat mich richtig um Kohle abgezogen.
Wie das?
Das heißt also, ja, da ging es darum, die Höhle der Löwen läuft sehr, sehr gut. Also was macht man? Man macht sowas Ähnliches wie die Höhle der Löwen, aber nicht unbedingt im Fernsehen, sondern man gründet einfach einen Fonds, mit dem man Startups unterstützt. Und das fand ich eine ganz interessante Nummer. Und dann habe ich mir das Ganze angehört und da waren also verschiedene Firmen mit beteiligt.
Wirklich?
Das heißt, ja. Ich habe dem also vertraut und dann hieß es, ja, Robert, das ist mega, das ist geil. Wir machen einen Fonds auf, damit unterstützen wir dann Startups und. Wir müssen jetzt nur Gelder einsammeln. Da sage ich, ja, wie machen wir das denn? Ja, wir zahlen da jetzt alle Geld ein. Wir machen da geile Stammkapitale etc. Okay, was muss ich tun? Ja, du musst Kohle einzahlen. Ja, okay, also wenn du das sagst, dann machen wir das. Also du bist aber der Garant dafür, dass das alles funktioniert. Du bist der Geschäftsführer. Du organisierst, ja, Robert, kann alles nicht schiefgehen. Ich habe die Hände da drauf, pup, ich passe da drauf auf. Okay, blitzschnell Hunderttausende von Euros investiert in diese ganzen Kanäle rein. Und was ist passiert? Das Geld ist abgezogen worden. Am Ende des Tages guckst du heute auf die Konten drauf. Auf den Konten ist überall null. Leistung, null. Eingesammelt, null. Der Einzige, der eingezahlt hat, wer war das?
Du.
Der dumme Robert.
Krass.
So, mittlerweile muss man natürlich gestehen, das Ganze ist jetzt bei der Staatsanwaltschaft anhängig. Das heißt also, da gehe ich bis aufs Letzte, das kennt man ja auch von meiner Frau, wenn die Probleme hat mit irgendwelchen Leuten, die meine Kinder anmachen, egal ob das Rapper sind oder egal wer das ist, die kamen, zieht's durch. Und ich ziehe genauso diese Geschichte durch. Ich lasse mir nicht von irgendwelchen Freunden Geld aus der Tasche ziehen für irgendwelche Geschäfte, die sich dann am Ende des Tages daran bereichern.
Also so Startup-Investments hast du auch nie größer gemacht, ne?
Dadurch habe ich natürlich nie Startup-Investment gemacht. Also das war am Ende, die Idee war gut. Das war, wie gesagt, das wäre ein Fonds gewesen, wo es natürlich verschiedene Family Office gibt, wo ich natürlich auch einige Leute in Monaco kenne, die Interesse daran gehabt hätten, da zu investieren. Das ähnlich wie die Höhle der Löwen, eben nur nicht im ersten Go öffentlich, sondern im Prinzip in Firmen investieren, die Geld brauchen, die eine gute Idee haben, die man unterstützen kann, denen man helfen kann. Das war der Grundgedanke. Und deshalb habe ich gesagt, alles klar, da mache ich mit, da investiere ich auch gerne Geld. So, und wie gesagt, wenn du kannst nur abgezogen werden von Familie, Freunden oder Leuten, die du vertraust. Die können dich abziehen. Mhm. Ansonsten bist du selber schuld. Wenn du irgendwo investierst an der Börse und die Aktien fallen, ja, dann fallen sie. Mhm. Ja, aber ansonsten abziehen, entweder zieht dich die eigene Ehefrau ab, die Familie oder der Freund.
Mhm. Okay, das heißt, es gibt auch mal schwierige Momente bei dir.
Es gibt auch mal schwierige Momente. Klar, das macht mich jetzt nicht komplett arm, aber es ist ärgerlich. Weißt du, man ist selber gekränkt, weißt du, man verliert den Glauben auch an die Menschen und wird dadurch, isoliert man sich, man vertraut den Leuten, die man im Umfeld hat, nicht, weißt du, das sind ja Leute, mit denen du in Urlaub fährst, mit denen du deine Freizeit verbringst, mit denen du essen gehst, etc., wo du dann dir sicher bist, da investiere ich jetzt Geld, ähnlich, als wenn ich jetzt dem besten Freund 1.000 Euro gebe und sage, gib die mal da vorne ab und er gibt sie nicht ab und geht mit den 1.000 Euro laufen, also, sorry, das ist ja unvorstellbar.
Hast du mal das Angebot gehabt, bei Höhle der Löwen auch mitzumachen? Ich meine, das wäre doch eigentlich perfekt gewesen.
Nein. Also wir haben fernsehmäßig bei 50 Folgen, die wir im Jahr produzieren, haben wir so viel zu tun, dass wir uns andere große Formate eigentlich gar nicht leisten können. Das heißt, Carmen hat ja mal in einer Zeit, wo mal ein bisschen Luft war, hat sie dieses Let's Dance gemacht und hat dann auch selbst festgestellt, dass 3 Monate oder 4 Monate tanzen, natürlich alles andere bleibt liegen. In der Zeit haben wir für die Geissens nichts produzieren können und mussten dann im Anschluss an Let's Dance den ganzen Sommer durchproduzieren. Das heißt also, das, was du dir da nimmst an Freizeit, fehlt dir ja irgendwo anders. Und deswegen sind wir fernsehmäßig so ausgelastet bei 200 Drehtagen. Wir brauchen ja noch ein bisschen Freizeit für uns selber.
Freizeit hier in Monaco, das heißt, ihr seid ja mit vielen anderen Deutschen unterwegs. Es gibt ja die berühmte Geschichte aus dem Podcast mit Alex Zverev. Es gibt ja einen Stammtisch, eine WhatsApp-Gruppe, wo du dann und der Kevin Volland, der hier Fußball spielt, und der Nico Hülkenberg, glaube ich, der Formel-1-Fahrer, alle hier dann gemeinsam ab und zu mal in so einer Gruppe euch abstimmen, wo ihr hin und abends essen geht oder so. Es ist so ein bisschen das soziale Leben. Findet hier unter Deutschen statt, ne?
Ja, also wir haben einen deutschen Stammtisch gegründet, bestehend aus Jungs eigentlich im Moment. Die Frauen kommen dann ab und zu mit dazu. Und da ist, wie du das schon richtig sagst, der Zverev mit dabei, da ist der Kevin Volland mit dabei, da ist der Nico Hülkenberg, ich und natürlich noch ein halbes Dutzend anderer Leute. Und wir treffen uns dann an so einem Tag wie heute, strahlender Sonnenschein, irgendwo am Beach oder in irgendeinem Restaurant. Oder man bekommt dann WhatsApp, heute Abend das Café, morgen da, übermorgen da. Man kann dann Ja sagen, hingehen oder man sagt eben nichts. Also eine ganz ungezwungene.
Für die Serie müsste man eine Folge draus machen.
Eigentlich eine ungezwungene Nummer. Wir haben schon eine Folge daraus gemacht. Also eine ganze Folge natürlich nicht. Aber wir haben die Jungs natürlich alle eingeladen hier oben zum Barbecue und haben hier die Geissens geguckt montagsabends. Alle Male zusammen und hatten viel Spaß.
Also es gibt auch so legendäre Partys, die du hier scheinbar machst. Also mir wurde schon erzählt, dass hier ab und zu irgendwie in Saint-Tropez ihr da richtig auf die Kacke haut.
Wir haben schon oft genug richtig auf die Kacke gehauen, in Saint-Tropez auch. Wir haben große Partys schon veranstaltet, hauptsächlich natürlich die Kindergeburtstage der Kinder, die natürlich auch in der Sendung vorkommen. Wir haben gerade noch ein riesen Oktoberfest gefeiert. Eine Woche vor den Wiesen in München haben wir ein riesen Oktoberfest in Saint-Tropez abgehalten. Aber lasst euch überraschen, das kommt dann bei den Geistern.
Wie viele Leute waren da bei dem Oktoberfest?
200.
200?
Also 200.
Alles dann so mehr oder weniger Freunde, Bekannte?
Ja. Freunde, Bekannte, ja, eigentlich Freunde und Bekannte.
In eurer Villa ist das
sehr wahrscheinlich mehr Bekannte als Freunde, weil wir wissen ja, mit den Freunden, das kann manchmal schief gehen. Also sagen wir lieber mehr Bekannte.
Okay, aber trotzdem, es gibt auch bei dir sowas wie echte Freundschaften.
Es gibt logischerweise echte Freundschaften, ja.
Ich meine, du bist ja scheinbar, wenn man deine Ehe anschaut, ja dafür prädestiniert, irgendwie sowas.
Ja, das ist ja die größte Freundschaft, die wir haben. Ne? Das heißt also, wir sind mittlerweile seit 40 Jahren zusammen. Ja, und funktioniert, läuft. Ich glaube, die Frau ist zufrieden, ich bin zufrieden. Also jetzt insofern läuft alles.
Jetzt musst du die richtigen Schwiegersöhne finden.
Ja, da basteln wir noch dran. Die Kinder müssen anbringen. Anbringen und dann entscheiden wir.
Wie ist denn das? Was hast du denn noch für Zukunftspläne? Ich meine, du bist ja nach wie vor noch im besten Alter. Also was macht man noch? Was ist von dir noch zu erwarten? Also weitere Folgen?
Ja, Zukunftspläne ist natürlich ganz klar. Wir werden weiter an den Geissens arbeiten. Wir haben nach wie vor gute Ideen. Wir werden uns aufstellen in Dubai. Wir werden in Dubai das ein oder andere Business auf den Weg bringen in den nächsten Monaten. Das ist die Zielsetzung, die wir jetzt als erstes haben.
Warum Dubai?
Weil wir so ein bisschen sehen, dass Europa im Moment eben nicht die Rakete ist. Ich glaube, dass Europa im Moment ein bisschen stagniert, um nicht zu sagen, dass Europa ein bisschen in den Rückwärtsgang geht mit allen Problemen, die wir hier haben. Und wir uns entschlossen haben, dass wir im Winter etwas suchen. Und da gab es eben zwei Möglichkeiten. Entweder man geht in die Berge, man geht zum Skifahren oder man geht in die Sonne. So, die Sonne haben wir zwar hier auch, aber logischerweise im Dezember, Januar, Februar, März lässt die auch hier zu wünschen übrig. Dann hast du hier 14, 15, 16 Grad. In Dubai sind es 30. Und wir haben immer schon ein Faible für Dubai gehabt. Und wir werden uns in Dubai aufstellen für die Wintermonate. Wir werden in Dubai das ein oder andere Business kreieren. Wir werden auch da Immobilien machen, weil auch die Immobilien gerade auch in Dubai im Moment natürlich megamäßig funktionieren, megamäßig laufen. Man sieht das eben an der Entwicklung. Wenn es in Europa nicht funktioniert, dann funktioniert es im Ausland. Man merkt immer mehr auch in unserem ganzen Bekanntenkreis, dass die Leute alle so einen Fuß ins Ausland haben wollen. Und zwar ins Ausland heißt außerhalb Europas einen Fuß in der Tür zu haben. Und da ist Dubai natürlich prädestiniert. Dubai ist modern, Dubai ist aktuell, Dubai ist einfach auch vom Leben her sehr luxuriös. Es gibt alles, die Security ist natürlich auch vom Allerfeinsten. Und insofern glaube ich, dass da für die nächsten 15 bis 20 Jahren echt die Post abgeht. Man will gar nicht sagen, dass das in Saudi-Arabien mit Sicherheit auch in den nächsten 5 Jahren passieren wird, weil auch die haben ja einige Projekte vor, die sie da realisieren wollen. Da muss man einfach abwarten. Aber ich glaube, Dubai war der Vorreiter für den ganzen Middle East. Die haben es geschafft, da etwas auf die Reihe zu bekommen, was funktioniert, wo jeder hin will, egal ob er in Urlaub hin will oder ob er da wohnen will. Wir gehen jetzt auch gar nicht von Wohnen aus. Wir wollen einfach die Wintermonate da verbringen und wollen uns da aufstellen.
Also das heißt, vor allem Immobilienprojekte machen und sowas, ne?
Immobilienprojekte, ja, ja. Wir haben das ein oder andere Immobilienprojekt jetzt schon gemacht. Wir haben neue Projekte, die wir in Angriff nehmen und werden jetzt in Dubai uns größer aufstellen als wie wir das bisher gemacht haben.
Und das heißt dann Investments von wieder 10, 20 Millionen? Oder irgendwie
sowas, ja, in die Richtung. Also wir werden mit Sicherheit in Dubai mehrere Wohnungen kaufen. Wir werden das ein oder andere Bauprojekt da unten mitbegleiten. Wir haben vor, da unten Concierge Service etc. mit einer anderen Partnerfirma zusammenzumachen. Shania möchte unbedingt ihr Atelier haben. Wir haben da unten die Fühler schon ausgestreckt nach sowas wie 200-300 Quadratmeter Kunstatelier, wo wir natürlich auch andere Künstler mit reinnehmen wollen, die sich da verwirklichen können, weil nicht jeder hat das Geld, sich eine eigene Galerie oder ein eigenes Atelier in Dubai zu leisten. Also kann man den einen oder anderen Künstler mal runterholen, der mal Bilder malt und wollen da im Prinzip so eine Art Kunstbase schaffen für eine unserer Töchter. Die andere möchte, wie gesagt, diese Immobiliengeschichte machen. Immobilien in Dubai sind im Moment absoluter Boommarkt. Da haben sich die Preise auch
aber
in den letzten...
Aber was machst du mit Banken? Oder machst du wieder alles eigenkapitalfinanziert?
Großteil machen wir mit Eigenkapital. Weil die Zinsen natürlich auch in Dubai mit Sicherheit im Moment ja nicht nach unten gegangen sind, sondern auch nach oben gegangen sind. Ich glaube, im Moment lacht das Bargeld und jeder, der es auf dem Konto hat, der kann froh sein, dass es da liegt. Und ich glaube, dass die Banken immer teurer werden. Also insofern muss man da, glaube ich, sehr, sehr flexibel sein. Und Dubai ist ein Umschlagplatz, wo du eigentlich relativ schnell auch Immobilien drehen kannst, weil es sehr, sehr international ist. Die Leute kommen ja nicht nur aus Europa, die kommen aus Asien, die kommen von überall her, Bangladesch, Iran, Irak etc. Überall gibt's kleinere Probleme. Und in Dubai, das ist einfach heile Welt für solche Leute und nicht nur für die Europäer. Und ich glaube, da ist auf die nächsten 10, 15, 20 Jahre echt ein Markt, den man nicht unterschätzen darf.
Verfolgst du das sowas? Also weil du sagst, du bist ja, oder du klingst jetzt ja sehr europaskeptisch durchaus. Das heißt, du bist auch schon politisch interessiert und verfolgst so, Energiekosten steigen logischerweise, bist da eng dran und hast du deine Überlegungen zu Europa, das ist jetzt ja nicht reines Bauchgefühl scheinbar.
Ja, ich bin gar nicht eng dran. Ich bin also jetzt nicht unbedingt der politisch sehr interessiert, aber man kriegt natürlich das mit, was man aus den Nachrichten hört. Man sieht, dass wir Energieprobleme in Europa haben. Diese Energieprobleme gibt's natürlich im Middle East in der Form nicht. Die strecken Strohhalm in die Erde und da kommt Öl raus. Das heißt, wir müssen uns irgendwo einkaufen, weil wir es nicht haben. Insofern haben Sie da natürlich schon mal den ersten Vorteil. Der zweite Vorteil ist der, in Dubai wird's nie kalt. Das heißt, eine Heizung in Dubai, die braucht man nicht. Also haben wir auch keine Heizkosten. Dafür haben wir vielleicht eine Klimaanlage und müssen sehen, dass wir an Wasser kommen. Aber ich sage jetzt einfach mal, ich sehe da eben neue Welt. Wobei ich glaube, dass wir in Europa im Moment eben in der alten Welt leben und in Amerika genauso. Wir hatten ja auch die Überlegung, ob wir nach Miami gehen, ob wir uns da aufstellen. Aber auch Amerika ist alte Welt. Wenn man sich allein die Verkabelung der Häuser anguckt, wenn man sich die Brücken in Amerika anguckt, etc., alles ist alt. In Dubai ist alles neu. In Middle East ist alles neu. Wenn die Saudis jetzt anfangen, ihre Städte da aufzubauen, Neom, was sie da bauen wollen, soll eine Future City werden, etc., dann weißt du, was die nächsten 20 Jahre da abgeht. Und wenn du einfach mal reflektierst in die Vergangenheit, vor 100 Jahren sind wir kaum Auto gefahren. Vor 30 Jahren hat noch keiner ein Handy gehabt. Vor 40 Jahren wusste keiner, wie ein Computer angeht. So, und jetzt überleg mal die Entwicklung, wie soll die denn aussehen in 30 Jahren? In 30 Jahren fährt sie wahrscheinlich keiner mehr über die Straße, da fliegen wir alle nur noch mit Drohnen durch die Welt. Und da wird Dubai mit Sicherheit oder der Middle East einer der Vorreiter sein, weil wir haben eine alte Infrastruktur, die bauen sich gerade eine neue. Und da einen Fuß drin zu haben, glaube ich, für ein halbes Jahr, wir sprechen ja gar nicht davon, dass ich hier verlassen will. Ich finde nach wie vor Monaco gut, ich finde nach wie vor Saint-Tropez gut, ich finde Ibiza gut, etc. Ich finde das ganze Mittelmeer geil für die Monate Mai bis Oktober. Und danach muss man sich irgendwas einfallen lassen. Und ich glaube, da ist man in Middle East ganz gut aufgestellt.
Okay, okay. Also ich habe sehr, sehr viel mitgenommen. Aber es hat mir mega Spaß gemacht. Also auch so offen und ehrlich, wie du sprichst und das sehr bewegte Unternehmerleben. Also Glückwunsch zum Lebensentwurf.
Dankeschön.
Muss man sagen. Also du hast scheinbar da echt irgendwie ein Händchen für, dir ein schönes Leben zu machen und das irgendwie sehr erfolgreich.
So muss es sein. Das Leben muss ja auch Spaß machen. Ja. Nur arbeiten bringt auch nichts.
Was wünschst du dir für deine Töchter?
Für meine Töchter wünsche ich mir natürlich auch alles Gute, dass sie gute Partner finden, dass sie ihren Weg im Leben meistern, dass sie am Ende des Tages auch wissen, welche berufliche Richtung sie einschlagen wollen. Wie gesagt, wir werden ihnen bei allen helfen, wir werden unterstützend dabei sein und sie müssen dann einfach für sich entscheiden, was sie tun wollen.
Aber sie haben eine andere, sozusagen logischerweise ganz andere Herkunft jetzt, als du sie hattest. Und sie fragen, ob man denselben Willen, denselben Ehrgeiz hat und so. Ne?
Ja, das haben wir versucht, denen natürlich beizubringen. Und ich glaube, dass sie sehr, sehr bodenständig sind. Und wie gesagt, sie haben jetzt ihr eigenes Format, sie haben ihre eigene Richtung, sie verdienen ihr eigenes Geld, sie sind selbstständig. Jetzt müssen sie auf dem aufbauen und müssen sehen, was sie auf die Reihe bekommen. Oder ansonsten müssen sie warten, bis Papa und Mama nicht mehr sind. Und dann können sie die Kohle von Papa und Mama ausgeben. Das, was dann noch übrig ist.
Aber da ist einiges da, hoffentlich, oder?
Warten wir.
Alles klar, Robert, vielen Dank.
Bitte.
Ciao, ciao.
Ciao.
Neuer Partner bei uns, und zwar Lexwear. Eine Firma, eine Marke, die ich schon lange kenne und die dafür bekannt ist, dass sie in vermeintlich recht langweiligen Nischen wirklich die Top-Angebote macht. Zum Beispiel Software oder Weiterbildung rund um Fragen der Warenwirtschaft, rund um Buchhaltung, rund um private Finanzen, rund um Steuererklärung, Software und Informationen für Vereine. Dinge, die man einfach braucht, um unternehmerisch voranzukommen, insbesondere im Bereich kleinere und mittlere Firmen. Dafür steht Lexwear und bietet halt sowohl Software als auch Weiterbildungsangebote. Hat mittlerweile auch einen sehr interessanten Podcast, der heißt Flopcast und es geht um Erfolgsgeschichten, aber auch um Lerngeschichten von Unternehmerinnen und Unternehmern. Es gibt einen TikTok-Kanal @selbstständig.machen, auch von Lexwear. Es gibt ein Magazin und. Wichtig ist, wenn ihr euch von Bürokratie befreien möchtet, wenn ihr Unterstützungsangebote im Businessbereich sucht, dann denkt an lexwear.de. Lexwear, ein Wort, lexwear.de. Zurück zum Podcast.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.